Andererseits denke ich immer, und deswegen steht diese Figur hier, die werden Sie sich wundern, was das soll. Ein Konzept wird umso besser, je sturmsicherer es ist, das ist klar. Es wird auch nachhaltiger, wenn es auf mehr als einem Bein steht. Und normalerweise so eine Figur, die steht da, sehen Sie schon, sehr auf einem Bein. Sie balanciert, muss ein bisschen den Stoß von außen aushalten. Ihr Konzept sollte auch ins Gleichgewicht zurückkommen. Ich habe das mal bei einem Künstler gesehen, dachte, hoppla, wunderbar. Es sollte wieder ins Gleichgewicht zurückkommen, nicht gleich umfallen. Wenn es zu starr ist, fällt es schnell um. Was passiert, wenn mein Bein, und das passiert oft, sich herausstellt, dass es gar nicht funktioniert in der Praxis? Dann fällt Ihr Ding um. 80% aller Entrepreneurship-Versuche scheitern. Und die Zahl ist umstritten, aber ich glaube, die ist fast noch ein bisschen optimistisch. Ich habe keine Zahlen für Social Entrepreneurship, aber nur einfach mal so als kleine Warnung. Das Konzept muss schon gut sein. Was passiert, wenn das Bein nicht funktioniert, abbricht, Konkurrenz, irgendetwas passiert? Was passiert, wenn ich es aufs nächste Bein stelle? Sieht so aus, als fällt es um, es tut es aber nicht. Es hält immer noch das Gleichgewicht, nicht mehr so elegant wie vorher. Aber immerhin, also es ist gut, wenn Sie ein zweites Bein haben, ein Reservebein. Was passiert, wenn auch das wegbricht? Auch das ist nicht so selten. Dann hat es ein drittes Bein, dann wird es noch schiefer, aber es bleibt immer noch stehen. Und Sie ahnen es schon, das vierte Bein auch, dann wird es wirklich richtig schief, aber auch das bleibt noch stehen. Also, ich soll ein bisschen sagen, ein Konzept ist mehr als eindimensional. Das wissen Sie, ich wollte es nur noch mal wiederholen. Es ist gut, wenn Sie ein Konzept bauen, zusammendenken, was auf mehr als einem Bein steht. Und es sollten vor allem auch Beine sein, die Stöße aushalten und nicht beim ersten Stoß gleich umfallen. Mein Vortrag, mein Beitrag wird im Wesentlichen sein, dass Sie sich Gedanken machen, welche weiteren Beine Sie brauchen könnten. Und ich werde Ihnen ein paar Beine vorschlagen und Sie müssen natürlich gucken, passt das zu Ihrer Idee oder nicht. Lassen Sie mich am Anfang ein bisschen sagen, ich komme natürlich aus dem Entrepreneurship. Ein Teil von Ihnen wird mich kennen über die T-Kampagne. T-Kampagne kann man streiten, ist das Social Entrepreneurship oder nicht. Ich habe es nicht als Social Entrepreneurship gegründet. Ich wollte ein Modell für Entrepreneurship, aber natürlich eines, was nicht raffgierig alles an sich zieht, sondern ein Stück weit mitdenkt, auch damals schon. Das ist keine so prinzipiell neue Idee, dass man ein Stück weit etwas für die anderen Beteiligten auch tut. Seien es die Erzeuger, seien es die Mitarbeiter, seien es die Kunden und so weiter. Ich bin Lebenszeitbeamter der Hochschullehrer. Ich kann mir natürlich leisten, aus der T-Kampagne nichts für mich an Gewinnen rauszuziehen. Aber das Konzept ist eines, was durchaus, wenn Sie so wollen, profit-oriented ist. Und die Frage ist, was macht man mit den Profits? Ich teile die Unterscheidung nicht, die manchmal so gemacht wird, das eine sind so die Bösen, das ist Entrepreneurship, das sind die Profitorientierten und das andere sind die Guten, die machen keinen Profit. Das finde ich eine naive Unterscheidung, die ich nicht teile, die ich auch nicht für hilfreich finde, sondern die Frage ist, und das ist die Grundidee des Social Entrepreneurship, so wie sie aus den USA zu uns kam. Und Sie wissen, Ashoka, es ist ja doch zum Teil aus den angelsächsischen Ländern beeinflusst. Die sind da auch viel weiter wie wir. So, da kommt heraus, dass es sich eher so ein bisschen verbindet. Also ich werde das später noch ausführen. Diejenigen, die es für ihr eigenes Unternehmen tun, für ihren eigenen Profit, die sagen, ich will Unternehmer sein, ich will damit auch erfolgreich sein, auch für mich finanziell, die tun gut daran, ein Stück weit auch sich am Social Entrepreneurship zu orientieren, weil niemand sehr gerne gesehen wird oder sympathisch ist und meines Erachtens auch nicht erfolgreich wird, wenn er zu sehr sozusagen nur an die eigene Tasche denkt. Denken Sie an Leute wie Henry Ford, das war ein Besessener, der sein Produkt immer preiswerter gemacht hat, obwohl er gar nicht dazu gezwungen war. Oder denken Sie an Duttweiler in der Schweiz, der Produkte sehr preiswert gemacht hat. Die Kampagne ist dafür auch ein Beispiel und andere. Also gerade die sind erfolgreich geworden. Oder nehmen Sie die alten Brüder, die sehr niedrige Preise haben, jedenfalls im Vergleich zu den anderen, und die doch sehr reich geworden sind. Drittreichste Familie auf diesem Erdball vorübergehend. Also es ist nicht so, dass man das, ich sehe da Berührungspunkte und ich glaube, beide Seiten sind gut beraten, wenn sie ein Stück aufeinander zugehen. Und heute Morgen der Vortrag von dem CEO von Ergo war ja da genau von der anderen Richtung her ganz aufschlussreich. So, Also ich orientiere mich ein bisschen an dieser Tradition, wie sie aus den USA kam. Es gibt Entrepreneurship und ein Spezialfall davon ist Social Entrepreneurship. Und beim Social Entrepreneurship geht es nicht so sehr um Gewinne, sondern da geht es um das Social Mission. Und meistens, wissen Sie auch aus Ihren Ideen, kann man das gar nicht so sehr gut messen. Sie können messen einen normalen Gewinn in Euros und in der Bilanz. Aber ein Projekt, das mit Diskriminierung beschäftigt und Diskriminierung abbauen will, so wie wollen Sie den Erfolg messen? Das ist eines der Probleme, wo es weit auseinanderfällt, das Entrepreneurship und Social Entrepreneurship. In anderen Bereichen berührt es sich. Ich sehe Entrepreneurship vor allem als ein wichtiges gesellschaftliches Phänomen, nicht nur als ein privates, dass Leute die Chance haben, erfolgreich zu sein, häufig Außenseiter, die Entrepreneurs waren häufig Außenseiter in der Geschichte, aber auch aktuell. Ich treffe immer wieder Entrepreneurs, die nicht mal einen Hauptschulabschluss haben, aber toll irgendetwas aufgebaut haben. Diese Hidden Champions auf der Schwäbischen Alb, die sind so dieser Typ. Also Bildungssystem und Erfolg im Entrepreneurship sind nicht korreliert, möglicherweise sogar eine interessante gegenteilige Korrelation. Also ich verstehe Entrepreneurship auch gesellschaftlich als einen Beitrag für Problemlösungen. Die Politik allein, die großen Organisationen, die Gewerkschaften, die Kirchen, wen immer es gibt, sind offenbar nicht mehr so sehr in der Lage, der Probleme, die ja stark wachsen, das wissen wir alle, die immer komplexer werden, dieser Probleme Herr zu werden. Und dann ist ein Versuch natürlich, mit anderen Methoden ranzugehen. Und da liegt ein Kern von Social Entrepreneurship, jedenfalls in seiner Entstehungsgeschichte, zu sagen, wir brauchen unternehmerisches Denken, wir brauchen vor allem neue Ideen, wir brauchen ausgefallene Ideen, auf die die anderen nicht kommen, um einen Beitrag zu leisten für diesen Abbau der Problemberge, die sich da vor uns auftürmen. Und da würde ich so eine erste Unterscheidung einführen im Entrepreneurship, und meine Neigung geht sozusagen mehr zu einem Entrepreneurship, das sich auch ein Stück weit sozial verhält. Es gibt natürlich viele Initiativen, die immer neue Bedürfnisse herauskitzeln. In manchen Marketinglehrbüchern ist das sogar der Standard. Das finde ich schrecklich, dass das sogar an der Universität einzieht. Stattdessen glaube ich, dieser Erdball hält es nicht aus, dass man aus allen Menschen noch Bedürfnisse herauskitzelt, sondern wir müssen ein Stück bescheidener werden und wir müssen als Obertiere nicht sozusagen diesen ganzen Erdball für uns versuchen einzunehmen und dabei zu ruinieren. Also es braucht dieses Entrepreneurship, das ist der Kern, als Beitrag für Lösungen. Wir brauchen mehr Lösungen. Lassen Sie mich dazu einen Satz sagen. Es gibt ja eine Menge Lösungsideen in der ganzen Diskussion. Nehmen Sie allein Ökologie, gibt es eine Fülle von Lösungsideen. So ein paar einfachere wären den Flugverkehr verbieten. Das hat einen massiven CO2-Effekt, wissen wir gleich, schwer durchzusetzen. Kommen wir wahrscheinlich nicht mit weit. Man könnte andere Ideen machen, und die stoßen vielleicht auf Finanzierungsprobleme. Wenn wir über Nacht versuchen, alles über Solarenergie zu bewältigen, unseren Energiehunger, dann wissen wir, das würde auf die kurze Frist extrem teuer und wäre wahrscheinlich nicht finanzierbar. Worauf ich hinaus will, man muss bei den Problemen ein bisschen gucken, welche sind etwas holzschnittartig und welche sind etwas raffinierter im Sinne von, wie man Öl raffiniert, dass es ein feines Öl wird, das in alle Ritzen geht. Also ein Stück weit elegantere, raffiniertere Lösung. Das Wort raffiniert, doppeldeutig, meine ich nicht in dem Sinne. Also mit mehr Raffinesse, mit mehr Kopf. Kopf schlägt Kapital. Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel sagen. Wenn Sie das Problem haben, einen Zaun zu streichen, wird man sagen, ja, ist klar, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bestellen den Maler oder Sie streichen den Zaun selber. Das sind die zwei Möglichkeiten, die einem einfallen. Wenn Sie Mark Twain heißen und eine Figur erfinden, Tom Sawyer, dann wissen Sie, der streicht den Zaun ganz anders. Ihm gelingt es, eine Strafarbeit, wenn Sie sich so erinnern, Samstagnachmittag, Strafarbeit, Zaunstreichen, gelingt es ihm, mit Hilfe seiner Freundin und Freunde und einer quasi intelligenten Organisation, jeder darf mal so ein bisschen streichen, er baut auf der Neugier der Leute und dem Ausprobieren. Und schließlich hat er den Zaun gestrichen, er hat eine Samstagnachmittag-Party quasi organisiert, er hat sogar seinen Kumpels noch was abgenommen, den Angelhaken und so. Die mussten sogar dafür bezahlen, dass sie da streichen durften. So, was lernen wir aus dem Beispiel? Wir lernen, dass es lohnt, ein bisschen über die konventionellen Lösungen hinauszudenken. Es wird immer viel von Rule Breaking gesprochen. Ich wäre da ein bisschen weniger anspruchsvoll. Also es reicht ja schon, wenn wir ein Stück weit über die konventionellen Angebote, über die konventionellen Lösungsstrategien hinauszudenken. Tom Sawyer ist eines. Aber Sie merken auch gleich, wenn ich Sie einladen würde, meinen Zaun zu streichen, würde das bei Ihnen keine Begeisterung auslösen. Es kommt schon sehr auf das Umfeld an. Es kommt, dass der Tom Sawyer hat, es kommt sehr auf seine Person an. Offenbar hat er das geschafft, die zu begeistern und so. Und natürlich erinnern wir uns, es ist eigentlich eine Romanfigur, aber sie ist so praktisch gezeichnet, dass wir sagen, das müsste eigentlich möglich sein, dass man mit mehr Raffinesse, mit mehr Verstand aus den Situationen, aus den Möglichkeiten, die man hat, etwas herausholt. Das ist eigentlich das Anliegen aus ihren Ideen. Das sind ja meistens Anfangsideen, ich möchte das und das machen. Ich möchte Tee, ist ein schönes Produkt und viel zu teuer, da möchte ich was machen, dass man sehr viel mehr herausholen kann, wenn man eine Weile an so einer Idee arbeitet, statt gleich loszulegen. Das ist das vom Einfall, ich nenne das Einfall, das Wort Idee ist ein bisschen vieldeutig. Ich nenne es von dem ersten Einfall, der oft sehr schön klingt, zu einem ausgereiften Konzept, zum Beispiel auch mit mehreren Beinen. Das ist anspruchsvoll, das dauert eine Weile. Das kommt nicht über Nacht. Die meisten unternehmerischen Ideen sind überhaupt nicht Einfälle, sondern sehr lange durchdachte Konzepte. Zum Schluss scheint es wieder einfach. Leute sagen, da fällt Ihnen nur eine Sorte Tee und die in Großpackungen, da hätte man eigentlich ein bisschen mehr erwartet von dem Hochschullehrer. Das klingt ja sehr simpel. Es klingt simpel, aber es ist das Ende eines sehr langen Prozesses, wo man anfängt von Teeläden, Sortenvielfalt, Innovation im Teehandel, noch ein Yogi-Tee, noch ein Weihnachtstee, noch ein Traum der Südsee-Tee, dazu zu kommen, zu sagen, was ist eigentlich die Funktion? Was ist die Funktion von Teehandel, vom Plantagentor, den Tee zu bringen zum Kunden? Alles andere ist Konvention. Wie kann ich das modern machen? Und dann kommt zum Schluss eine sehr einfach klingende Lösung raus, die am Anfang natürlich jeder für verrückt erklärt, meine eigenen Studenten inbegriffen. Aber zum Schluss, wenn es erfolgreich ist, sagen alle, na, ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist nicht so einfach, sondern sie brauchen lange, bis sie wieder zu einer einfachen Lösung kommen. Leonardo da Vinci hat gesagt, in der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Das ist ein kluger Satz. Auch etwas, was sich erst so allmählich herumspricht und was Ihnen beim Social Entrepreneurship natürlich selbstverständlich ist, was aber sich auch bei anderen herumspricht, ist, man ist gut beraten, wenn man sich ein Anliegen zur Aufgabe nimmt und nicht irgendwas verhökert und irgendetwas macht, sondern sagt, ich setze mich für ein Anliegen ein. Das hat eine Reihe von Vorteilen. Man erzielt mehr Aufmerksamkeit, es ist mehr motivierend für einen selber, auch für die Mitarbeiter. Es spricht natürlich auch Kunden eher an, als wenn man das Gefühl hat, na, der versucht halt irgendwas für sich zusammenzuraffen. Und der Guy Kawasaki, einer der Apple-Gründer, hat gesagt, it took me 20 years to come to this conclusion. Das ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt für auch ganz normales Entrepreneurship. Go for a cause, make meaning. Also nicht einfach nur gucken, was gibt es denn im Markt für Opportunities. Und Sie wissen, wer sich ein bisschen mit Entrepreneurship beschäftigt hat, der Standardausgang ist immer, im Englischen heißt es Opportunity Recognition. Wo gibt es eine Opportunity? Mir hat das nie sehr eingeleuchtet. Opportunities wie beim Jahrmarkt, wenn so eine in der Schießbude, wenn so eine Figur vorbeiläuft und Sie müssen versuchen zu treffen, bevor sie weg ist. Ist das nachhaltig? Ist das eine gute Idee? Oder ist das gerade mal so ein Fenster, das vielleicht auch schnell weg ist? Bis Sie gegründet haben, ist das Fenster, Window of Opportunity auch weg. Also das ist eine gute Voraussetzung. Auch da sehen wir wieder, Entrepreneurship und Social Entrepreneurship liegen relativ nahe zusammen, jedenfalls in einer Reihe von Gebieten. Wie es nicht sein sollte, fangen wir vielleicht damit an, wie es nicht sein sollte, aber häufig ist, dass man sagt, jetzt habe ich eine Idee, jetzt muss ich mich in die Betriebswirtschaftslehre einarbeiten. Ich bin Künstler oder ich bin sozial engagiert, da fehlt es nicht daran, aber Gottes Willen, Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanz, Rechnungen schreiben, alles das, da muss ich mich jetzt einarbeiten. Warne ich dringend davor. Warum? Weil Sie den Kopf nicht mehr frei haben. Heute sind diese Dinge so kompliziert. Eine GmbH-Buchhaltung verlangt 3 Jahre Ausbildung. Selbst eine Umsatzsteuervoranmeldung, die eigentlich für einen Steuerberater wirklich Routine ist, ist für Sie ein ganz schöner Intelligenztest. Nicht, weil es wirklich um Intelligenz geht, sondern weil es einfach ein kompliziertes Formular ist und komplizierte Denke ist, die dahinter steht. Also ich warne davor, in die Betriebswirtschaftslehre einzugehen. Was Sie stattdessen haben sollten, ist unternehmerisches Denken. Aber das kommt in der Betriebswirtschaftslehre gar nicht vor. Da werden Sie sagen, kann ja nicht sein. Die Figur des Unternehmers kam bis vor kurzem, jetzt holt die Betriebswirtschaftslehre auf, die kam bis vor kurzem gar nicht vor, sondern das Idealbild in der Neoklassik war, der Mensch, der hat so Schwächen und Eigenarten, die stören. Wir haben ja Optimierungsprozesse, wir wissen, wie es geht. Wir sind Experten in Prozesssteuerung, ist die BWL auch. Und da wissen wir, wie es geht und der Mensch mit seinen Macken und Neigungen, das ist eigentlich ein Störfaktor. Am besten, wir können es ohne ihn und wir haben Formeln, wie es geht, wir wissen, wie es optimal ist. Und dann kommt es nicht so sehr auf den Menschen an, sondern wir beschreiben den Prozess und der Mensch so mal gucken, wie er das dann lernt. Und wenn er dann Master of Business Administration hat, kann er es hoffentlich und kann diese Prozesse optimieren. Irgendwann merkte man, das ist vielleicht nicht das, der letzte Schrei und jetzt wird wieder dieses unternehmerische Denken, von dem schon Schumpeter gesagt hat, das ist der Motor der Wirtschaft, nicht die Buchhalter. Die braucht man, die sind wichtig und die müssen professionell sein. Aber die Buchhalter sind nicht das Movens der Wirtschaft, sondern diejenigen, die mit neuen Gedanken kommen, einen neuen Schwung reinbrachten und im wirtschaftlichen wie auch in anderen Gebieten, von denen die Impulse ausgingen. Also nicht in die BWL gehen. Ich sage Ihnen noch dazu, dass die BWL entstanden ist, und das ist ja, dann erklärt das ja auch, das ist entstanden, als die Unternehmen immer größer wurden. 1870 folgende, entstanden riesige Konzerne und so einen Konzern können Sie nicht mit so Daumenregeln leiten. Das können Sie in kleinen Betrieb, den Sie überschauen und so ungefähr wissen, wo es lang gehen müsste. Wenn Sie einen Betrieb haben, Siemens, 276 Geschäftsbereiche, da können Sie nichts mehr mit Daumen machen, da brauchen Sie Management Science. Da ist Betriebswirtschaftslehre wichtig. Da ist Bilanzanalyse wichtig, da sind gehobene Verfahren des Rechnungswesens absolut notwendig. Wenn Sie als Gründer anfangen, ist das Quatsch. Das ist wie wenn Sie mit einer Kanone auf den Grashalm schießen würden. Da sagt die BWL, na aber für Gründer passt das doch auch. Aber ich bin Ökonom, ich sage das mit voller Überzeugung, auch mit ein bisschen Wissen im Hintergrund. Die BWL ist nicht geschaffen worden für Gründer. Man kann das Argument führen, für Gründer passt sie auch irgendwo, aber es ist ein Schuh, der eigentlich von der Größenordnung her nicht passt. Sie brauchen unternehmerisches Denken und Sie brauchen ein Stück weit sowas wie sparsamen Umgang mit Mitteln. Ich komme noch darauf zurück. Wenn Social Entrepreneurship sozusagen die Unterform des Entrepreneurship ist, dann lädt es natürlich ein, weil Entrepreneurship ein gut untersuchtes Gebiet ist, während Social Entrepreneurship das noch nicht ist, ein bisschen zu sehen, was weiß man denn, was hat man da erfahren aus dem Gebiet, was kann man daraus vielleicht übernehmen für seine eigene Arbeit als Social Entrepreneur. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz, wird nicht der Hauptteil, ich gehe mal ganz kurz durch, was Sie brauchen, was Sie machen sollten, und wo Sie eine Gewissheit haben sollten, bevor wir dran gehen, wie kann man an den Ideen noch mehr herausholen. Also eines ist wichtig, Entrepreneurship und Business Administration sind nicht das Gleiche, sondern sind Gegensätze. Ich kann es Ihnen einfach erklären, das Entrepreneurship geht darum, das Neue in die Welt zu bringen. Und Sie wollen mit Ihren sozialen Ideen etwas Neues bewirken. Das ist Entrepreneurship. Business Administration, wie das Wort Administration verrät, ist die Kunst des Verwaltens, das ist eine Kunst, nicht einfach, wichtig, ich sage nicht, dass es unwichtig ist, kein Missverständnis. Business Administration ist wichtig. Die Frage ist nur, wer macht sie? Sollen Sie es als Gründer tun, auch noch als Social Entrepreneur? Oder sollten Sie nicht von Anfang an professionell Leute haben, die Ihnen das abnehmen, vor allem auch damit Sie den Kopf frei haben für Ihre eigentlichen Aufgaben? Und heute kann man das eher abnehmen als früher. Heute hat es Buchhaltungssoftware oder Sie haben jemanden, das reicht am Anfang schon, einen BWL-Student im ersten Semester, der Ihnen das abnimmt und vieles andere mehr. Der Unterschied ist, die einen bringen sozusagen die neuen Ideen, die haben Vision, wo es langgehen müsste, könnte und die anderen müssen das gut verwalten, Prozesse optimieren. Beides ist wichtig, aber, das können Sie sich selber ausmalen, derjenige, der das Neue denkt, und auch, wurde schon öfter gesagt, das Neue umsetzt. Das sind ja zwei Sachen. Erstmal das neue Denken Und dann muss man es auch gegen Widerstände, wie wir alle wissen, umsetzen. Und dann muss es funktionieren. Das ist eine Aufgabe, die ist groß genug. Und dann gibt es eine andere Aufgabe, nämlich das alles korrekt zu verwalten. Keep good records, wichtig. Nur, das Neue zu denken, das ist eher so etwas aus dem kulturell-kreativen Bereich. Das Verwalten ist etwas mehr wie Ordnung halten. Gut Ordnung halten. Und Sie wissen ja aus eigener Erfahrung, das ist so, eines ist das Gegenteil vom anderen. Derjenige, der gut Ordnung hält, für den ist natürlich jemand, der ständig mit neuen Sachen kommt, ein Ärgernis. Da ist ein Konflikt angelegt, den Sie kennen müssen. Es ist nicht die Person, ja, diese Idioten, die immer nur von der Buchhaltung herkommen, oder diese Spinner, die immer nur mit ihren Ideen. Beides brauchen Sie. Das ist ein Konflikt, den Sie aushalten müssen, den Sie austragen müssen. Beides ist notwendig, aber es verträgt sich nicht gut. Und die seltenen Ausnahmen, wo einer beides kann, die sind wirklich Ausnahmen. Also Sie sollten besser von Anfang an arbeitsteilig vorgehen. Unsere ganze Gesellschaft ist längst hocharbeitsteilig. Nur beim Unternehmerischen sagt heute noch die Beratung, ja, aber Sie müssen doch eine Bilanz lesen können, Sie müssen doch das Rechnungswesen verstehen. Wie wollen Sie denn Ihren Buchhalter beurteilen? Ihren Arzt wollen Sie auch beurteilen, Sie studieren nicht Medizin. Oder den Rechtsanwalt müssen Sie auch beurteilen und Sie studieren nicht vorher Jura. Den Buchhalter müssen Sie halt beurteilen, ohne dass Sie Buchhaltung gelernt haben, weil es viel zu viel ist. Ich kann Ihnen das auch zeigen, nur so mal als Eindruck. Das sind Überschriften, Rechnungswesen, Bilanz, Controlling mit Finanzinstitutionen, Legal Problems, Steuern, riesiges, Deutschen sind Weltmeister im Steuerrecht, Arbeitsrecht, Riesengebiet, Unternehmensrecht, Vertragsrecht, kann noch ein paar aufzählen. Allein da sind Sie schon überfordert, können Sie nicht überall einarbeiten. Und da kommen noch ein Haufen anderes an. Managing, Marketing und so weiter. So, das sind Überschriften, da merken Sie schon, das Gebiet der Betriebswirtschaftslehre ist ziemlich umfangreich. Jetzt habe ich mir mal ein bisschen den Spaß gemacht und so Unterüberschriften. Ich bin immer noch bei den Überschriften. Ist alles wichtig. Nichts dabei, was nicht irgendwie für Gründer von Bedeutung wäre. Das sind immer noch die Überschriften. Kommt eine ganze Menge zusammen. Nach konventioneller Gründungsberatung müssen Sie von dem alles so ein bisschen verstehen, damit Sie da so mitreden können. Wird immer mehr. Alles sehr plausible Sachen, die da stehen. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Wenn Sie sich in diese Richtung bewegen, werden Sie überlastet, Sie werden überfordert und schlimmer noch, Sie sind wahrscheinlich dilettant. Da ist ein MBA-Mensch wirklich hoch gefordert, wenn er das alles so einigermaßen kann. Und da hat er ja ein paar Jahre das studiert. Und hat auch eine Neigung dazu, arbeitsteilig vorgehen. Fangen Sie nicht an, sich damit zu beschäftigen. Sagen Sie nicht, meine Idee ist ja okay, aber jetzt muss ich mal so einen Buchhaltungskurs belegen, mal so ein Wochenende lang. Sie kommen in einen Sog, der möglicherweise sehr gefährlich bis vernichtend ist, weil Sie von Ihren eigentlichen Schwerpunkten, die Sie setzen müssen, wegkommen. Ich habe schon gesagt, im Kern, man kann es ein Stück entmystifizieren. Was ist Betriebswirtschaftslehre für Sie als Gründer? Sparsam mit Mitteln umgehen. Das sollten Sie sowieso, wenn Sie ökologisch bewusst sind. Aber dazu brauchen Sie nicht ein Studium machen. Effizient organisieren, gut, am Anfang geht das. Später brauchen Sie da möglicherweise Hilfe. Korrekt verwalten, ja. Und eigentlich das Wichtigste, Sie müssen die ganze BWL, wird Ihnen im Studium beigebracht, ist dazu da, Alarmzeichen zu erkennen. Sie sehen, hoppla, ich laufe in eine Gefahrenzone in der Liquidität, wenn ich jetzt nicht etwas dagegen unternehme und rechtzeitig mir Kredite besorge oder Vorauszahlung von Kunden einhole oder so etwas. Diese Alarmzeichen, die sind in der Tat das Wichtigste. Nur ich sage Ihnen, wenn Sie sich mit beschäftigen, werden Sie so aufgefressen, dass Sie alles andere machen, aber nicht Alarmzeichen erkennen. Sie haben ja schon Probleme des Verwaltens überhaupt. Natürlich ist BWL ein hervorragendes Instrument für Alarmzeichen, aber dann muss man es beherrschen und das tun Sie nicht. Also holen Sie sich lieber jemanden, der Ihnen diese Alarmzeichen gibt, die sind wichtig. Nicht wenige Unternehmen gehen insolvent, ohne dass es notwendig wäre. Ich kenne viele Geschichten von Gründern, die sagen, wir waren auf dem guten Weg, wir waren schon auf dem aufsteigenden Ast. Und wenn wir jetzt noch ein paar Monate Zeit gehabt hätten, hätten wir den Break-Even erreicht, von da ab wir Gewinne gemacht hätten. Und dann kam die Bank und hat gekündigt oder wir mussten Insolvenz anmelden. Also Betriebswirtschaftslehre hat viel mit Common Sense zu tun, jedenfalls auf Ihrer Ebene, nicht bei Siemens. Und es gibt einen Klinikdirektor, der wurde interviewt, in der Zeit war das interviewt, der sagte, ich meine Klinikdirektor, also schon ein großer Laden, der sagte, die Hälfte dessen, was ich da in BWL hätte machen sollen, ist mir sowieso unmittelbar plausibel, da brauche ich nicht BWL studieren. Und dann gab es eine andere Hälfte, die war so kompliziert und mathematisch, die habe ich nicht verstanden, aber es geht irgendwie auch ohne. Also, da würde ich schon sagen, gefährlich. Eine Klinik zu leiten, gefährlich. Aber wenn Sie anfangen, versuchen Sie es in einfachem Stil und versuchen Sie es möglicherweise wirklich mit einem BWL-Studenten. Noch ein zweites Gebiet schnell abhaken, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Wie kann ich an meiner Idee arbeiten? Gründen Sie mit Komponenten. Holen Sie sich Komponenten. Sie können sich den Entrepreneur, auch den Social Entrepreneur, als Komponisten vorstellen. Was macht der Komponist? Der erfindet die Noten nicht neu, sondern er hat ein Instrumentarium, dessen er sich bedient. Er erfindet auch die Orchesterinstrumente nicht neu, wenn man nicht gerade Heavy Metals oder sowas ist. Aber so im Großen und Ganzen, die meisten Komponisten übernehmen die Noten und sie übernehmen die Orchesterinstrumente, übernehmen auch Orchester. Aber man erwartet von dem Komponisten, dass er was Neues schreibt und nicht von dem anderen abschreibt. Das sage ich deswegen, weil viele Entrepreneurship-Gründungen eigentlich Kopien sind. Noch ein Friseur, noch ein Copyshop, noch eine irgendwas. Das sind häufig Kopien, aber die Kernaufgabe des Entrepreneurs ist ein Stück weit neue Lösung, neues Beitragen. So, er kann sich aber entlasten. Eigenes Büro, um Gottes Willen, machen Sie schon die ersten Fehler. Sie haben wahrscheinlich nicht viel Erfahrung in Personalauswahl, in Gewerbemietvertrag, in die ganzen Ausstattungen anzuschaffen. Machen Sie das lieber nicht. Machen Sie irgendeinen Büroservice, aber machen Sie es dann später, wenn Sie groß genug sind, wenn es gut läuft, können Sie das reinholen in eigenen Betrieb. Am Anfang würde ich immer von außen professionelle Komponenten holen. Das Gleiche mit dem ganzen Rechnungswesen. Das ist heute manchmal eine Software. Und wenn Sie das nicht wollen, holen Sie sich jemanden, der das professionell macht. Und das Gleiche für Logistik. Irgendwas verpacken, irgendetwas versenden, das ist sogar preiswerter, wenn Sie es von außen machen, wenn Sie es andere machen lassen. Diejenigen, die sagen, ja, ist ja schön und gut, aber ich kann es mir nicht leisten, ich habe das Geld nicht, professionelle Leute zu bezahlen. Denen sage ich einen Satz, wenn Ihnen Professionalität zu teuer ist, probieren Sie es mal mit Unprofessionalität. Da werden Sie sehen, das wird noch sehr viel teurer und vor allem hochgefährlich. Hochgefährlich. Also Ihr Konzept muss so viel hergeben, sage ich, dass Sie sich Professionalität von Anfang an leisten können. Und das ist auch nicht so furchtbar teuer. Sagt man immer, das kann doch nicht sein. Wir haben ein Beispiel, ein großer Teil von Ihnen wird es kennen. Ratio Drink, Apfelsaftkonzentrat machen wir natürlich nicht selber. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Holen wir natürlich. Dann abpacken in so einer Packung. Haben wir die Packung erfunden? Nein, die gibt es längst. Eine sehr gute Verpackung. Löst das Haltbarkeitsproblem, weil kein Sauerstoff rankommt. Füllen wir selber ab? Natürlich nicht. Keimfrei abfüllen. Wüsste ich auch nicht, wie das geht. Lassen wir natürlich machen. Büroservice haben wir in eigenen Gründungen in unseren Reihen. Machen wir natürlich nicht. Die ganze Buchhaltung lassen wir von der Projektwerkstatt machen und bezahlen dafür. Und den Versand machen wir natürlich auch professionell. So, was macht der Raphael Kugel? Der hat den Kopf frei zu überlegen, wie kann man die Sachen verbessern? Sollten wir neue Säfte machen? Soll man nicht auch neue Säfte erfinden? Wie ist das eigentlich mit diesen Nanotechnologien und was da alles kommt? Soll man da versuchen mitzuhalten? Wie ist das einzuschätzen? Was macht Nestle? Wir wollen ja besser sein wie Nestle und so weiter. Also er hat eine ganze Menge zu tun, aber er hat nichts mit der eigentlichen Administration zu tun. Das ist alles in diesem Beispiel, deswegen komme ich immer mit diesem Beispiel, ist tatsächlich zu 100% Komponenten. Und man hat den Kopf frei für die Innovation. So sollte es Ihnen auch gehen. Und normalerweise sind ja die Kleinen immer im Nachteil. Die Kleinen stöhnen und klagen und die Großen haben alle Vorteile auf ihrer Seite. Die haben Forschung und Entwicklung, können sie sich leisten und für jedes kleines Zeug gleich einen obersten Direktor. Und natürlich viele Verbindungen. Sie sind als Kleiner und haben alle Nachteile auf Ihrer Seite. Nicht, wenn Sie mit Komponenten gründen. Warum? Sie brauchen fast kein Investment. Das sind ja die Komponenten. Sie geben Aufträge. Sie müssen nicht eine Apfelsaftkonzentrationsfabrik aufbauen. Sie müssen keine Abfüllanlage aufbauen. Sie müssen keine Buchhaltung einrichten und auch keinen Versand einrichten. Da sparen Sie natürlich viel Kapital. Das ist ja oft ein Problem. Wo kommt das Kapital her? Dann haben Sie immer nur Kosten, wenn Sie auch Verkäufe haben. Ein bisschen müssen Sie vorhalten, ein bisschen Vorrat müssen Sie halten. Aber im Großen und Ganzen haben Sie immer nur Kosten, variable Kosten. Das ist ein Riesenvorteil. Sie scheitern nämlich, diese 80% scheitern, weil Sie halt erst langsam Kunden kriegen, weil die fixen Kosten da sind und weil die fixen Kosten bedient werden müssen. Zu den fixen Kosten gehört auch die Sekretärin und die Büromiete und die Elektrizität. Andererseits denke ich immer, und deswegen steht diese Figur hier, die werden Sie sich wundern, was da soll. Ein Konzept wird umso besser, je sturmsicherer es ist, das ist klar. Es wird auch nachhaltiger, wenn es auf mehr als einem Bein steht. Und normalerweise so eine Figur, die steht da, sehen Sie schon, sehr auf einem Bein. Sie balanciert, muss ein bisschen den Stoß von außen aushalten. Ihr Konzept sollte auch ins Gleichgewicht zurückkommen. Ich habe das mal bei einem Künstler gesehen, dachte, hoppla, wunderbar. Es sollte wieder ins Gleichgewicht zurückkommen, nicht gleich umfallen. Wenn es zu starr ist, fällt es schnell um. Was passiert, wenn mein Bein, das passiert oft, sich herausstellt, dass es gar nicht funktioniert in der Praxis, dann fällt Ihr Ding um. 80% aller Entrepreneurship-Versuche scheitern. Und die Zahl ist umstritten, aber ich glaube, die ist fast noch ein bisschen optimistisch. Ich habe keine Zahlen für Social Entrepreneurship, aber nur einfach mal so als kleine Warnung. Das Konzept muss schon gut sein. Was passiert, wenn das Bein nicht funktioniert, abbricht, Konkurrenz, irgendetwas passiert? Was passiert, wenn ich es aufs nächste Bein stelle? Sieht so aus, als fällt es um, es tut es aber nicht. Es hält immer noch das Gleichgewicht, nicht mehr so elegant wie vorher. Aber immerhin. Also ist gut, wenn Sie ein zweites Bein haben, ein Reservebein. Was passiert, wenn auch das wegbricht? Auch das ist nicht so selten. Dann hat es ein drittes Bein, dann wird es noch schiefer, aber es bleibt immer noch stehen. Und Sie ahnen es schon, das vierte Bein auch, dann wird es wirklich richtig schief. Aber auch das bleibt noch stehen. Also soll ein bisschen sagen, ein Konzept ist mehr als eindimensional. Das wissen Sie, ich wollte es nur noch mal wiederholen. Es ist gut, wenn Sie ein Konzept bauen, zusammendenken, was auf mehr als einem Bein steht. Und es sollten vor allem auch Beine sein, die Stöße aushalten und nicht beim ersten Stoß gleich umfallen. Mein Vortrag, mein Beitrag wird im Wesentlichen sein, dass Sie sich Gedanken machen, welche weiteren Beine Sie brauchen könnten. Und ich werde Ihnen ein paar Beine vorschlagen und Sie müssen natürlich gucken, passt das zu Ihrer Idee oder nicht. Lassen Sie mich am Anfang ein bisschen sagen, ich komme natürlich aus dem Entrepreneurship. Ein Teil von Ihnen wird mich kennen über die Tee-Kampagne. Tee-Kampagne kann man streiten, ist das Social Entrepreneurship oder nicht. Ich habe es nicht als Social Entrepreneurship gegründet. Ich wollte ein Modell für Entrepreneurship, aber natürlich eines, was nicht raffgierig alles an sich zieht, sondern ein Stück weit mitdenkt, auch damals schon. Das ist keine so prinzipiell neue Idee, dass man ein Stück weit etwas für die anderen Beteiligten auch tut. Seien es die Erzeuger, seien es die Mitarbeiter, seien es die Kunden und so weiter. Ich bin Lebenszeitbeamter der Hochschullehrer. Ich kann mir natürlich leisten, aus der Tee-Kampagne nichts für mich an Gewinnen rauszuziehen. Aber das Konzept ist eines, was durchaus, wenn Sie so wollen, profit-oriented ist. Und die Frage ist, was macht man mit den Profits? Ich finde nicht, ich teile die Unterscheidung nicht, die manchmal so gemacht wird, das eine sind so die Bösen, das ist Entrepreneurship, das sind die Profitorientierten und das andere sind die Guten, die machen keinen Profit. Das finde ich eine naive Unterscheidung, die ich nicht teile, die ich auch nicht für hilfreich finde, sondern die Frage ist, und das ist die Grundidee des Social Entrepreneurship, so wie sie aus den USA zu uns kam. Und Sie wissen, Ashoka, es ist ja doch zum Teil aus den angelsächsischen Ländern beeinflusst. Die sind auch viel weiter wie wir. So, da kommt heraus, dass es sich eher so ein bisschen verbindet. Also ich werde das später noch ausführen. Diejenigen, die es für ihr eigenes Unternehmen tun, für ihren eigenen Profit, die sagen, ich will Unternehmer sein, ich will damit auch erfolgreich sein, auch für mich finanziell, die tun gut daran, ein Stück weit auch sich am Social Entrepreneurship zu orientieren, weil niemand sehr gerne gesehen wird oder sympathisch ist und meines Erachtens auch nicht erfolgreich wird, wenn er zu sehr sozusagen nur an die eigene Tasche denkt. Denken Sie an Leute wie Henry Ford, das war ein Besessener, der sein Produkt immer preiswerter gemacht hat, obwohl er gar nicht dazu gezwungen war. Oder denken Sie an Duttweiler in der Schweiz, der Produkte sehr preiswert gemacht hat. Die Kampagne ist dafür auch ein Beispiel und andere. Also gerade die sind erfolgreich geworden. Oder nehmen Sie die Aldi Brüder, die sehr niedrige Preise haben, jedenfalls im Vergleich zu den anderen, und die doch sehr reich geworden sind. Drittreichste Familie auf diesem Erdball vorübergehend. Also es ist nicht so, dass man das, ich sehe da Berührungspunkte und ich glaube, beide Seiten sind gut beraten, wenn sie ein Stück aufeinander zugehen. Und heute Morgen der Vortrag von dem CEO von Ergo war ja da genau von der anderen Richtung her ganz aufschlussreich. So, also ich orientiere mich ein bisschen an dieser Tradition, wie sie aus den USA kam. Es gibt Entrepreneurship und ein Spezialfall davon ist Social Entrepreneurship. Und beim Social Entrepreneurship geht es nicht so sehr um Gewinne, sondern da geht es um das Social Mission. Und meistens, wissen Sie auch aus Ihren Ideen, kann man das gar nicht so sehr gut messen. Sie können messen einen normalen Gewinn in Euros und in der Bilanz. Aber ein Projekt, das sich mit Diskriminierung beschäftigt und Diskriminierung abbauen will, so wie wollen Sie den Erfolg messen? Das ist eines der Probleme, wo es weit auseinanderfällt, das Entrepreneurship und Social Entrepreneurship. In anderen Bereichen berührt es sich. Ich sehe Entrepreneurship vor allem als ein wichtiges gesellschaftliches Phänomen, nicht nur als ein privates, dass Leute die Chance haben, erfolgreich zu sein, häufig Außenseiter, die Entrepreneurs waren häufig Außenseiter in der Geschichte, aber auch aktuell. Ich treffe immer wieder Entrepreneurs, die nicht mal einen Hauptschulabschluss haben, aber toll irgendetwas aufgebaut haben. Diese Hidden Champions auf der Schwäbischen Alb, die sind so dieser Typ. Also Bildungssystem und Erfolg im Entrepreneurship sind nicht korreliert, möglicherweise sogar eine interessante gegenteilige Korrelation. Also ich verstehe Entrepreneurship auch gesellschaftlich als einen Beitrag für Problemlösungen. Die Politik allein, die großen Organisationen, die Gewerkschaften, die Kirchen, wen immer es gibt, sind offenbar nicht mehr so sehr in der Lage, der Probleme, die ja stark wachsen, das wissen wir alle, die immer komplexer werden, dieser Probleme Herr zu werden. Und dann ist ein Versuch natürlich, mit anderen Methoden ranzugehen. Und da liegt ein Kern von Social Entrepreneurship, jedenfalls in seiner Entstehungsgeschichte, zu sagen, wir brauchen unternehmerisches Denken, wir brauchen vor allem neue Ideen, wir brauchen ausgefallene Ideen, auf die die anderen nicht kommen, um einen Beitrag zu leisten für diesen Abbau der Problemberge, die sich da vor uns auftürmen. Und da würde ich so eine erste Unterscheidung einführen im Entrepreneurship und meine Neigung geht sozusagen mehr zu einem Entrepreneurship, das sich auch ein Stück weit sozial verhält. Es gibt natürlich viele Initiativen, die immer neue Bedürfnisse herauskitzeln. In manchen Marketinglehrbüchern ist das sogar der Standard. Das finde ich schrecklich, dass das sogar an der Universität einzieht. Stattdessen glaube ich, dieser Erdball hält es nicht aus, dass man aus allen Menschen noch Bedürfnisse herauskitzelt, sondern wir müssen ein Stück bescheidener werden und wir müssen als Obertiere nicht sozusagen diesen ganzen Erdball für uns versuchen einzunehmen und dabei zu ruinieren. Also es braucht dieses Entrepreneurship, das ist der Kern, als Beitrag für Lösungen. Wir brauchen mehr Lösungen. Lassen Sie mich dazu einen Satz sagen. Es gibt ja eine Menge Lösungsideen in der ganzen Diskussion. Nehmen Sie allein Ökologie, gibt es eine Fülle von Lösungsideen. So ein paar einfachere wären den Flugverkehr verbieten. Das hat einen massiven CO2-Effekt, wissen wir gleich, schwer durchzusetzen. Kommen wir wahrscheinlich nicht mit weit. Man könnte andere Ideen machen, und die stoßen vielleicht auf Finanzierungsprobleme. Wenn wir über Nacht versuchen, alles über Solarenergie zu bewältigen, unseren Energiehunger, dann wissen wir, das würde auf die kurze Frist extrem teuer und wäre wahrscheinlich nicht finanzierbar. Worauf ich hinaus will, man muss bei den Problemen ein bisschen gucken, welche sind etwas holzschnittartig und welche sind etwas raffinierter im Sinne von, wie man Öl raffiniert, dass es ein feines Öl wird, das in alle Ritzen geht. Also ein Stück weit elegantere, raffiniertere Lösung. Das Wort raffiniert, doppeldeutig, meine ich nicht in dem Sinne. Also mit mehr Raffinesse, mit mehr Kopf, Kopfschlägkapital. Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel sagen. Wenn Sie das Problem haben, einen Zaun zu streichen, dann wird man sagen, ja, ist klar, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bestellen den Maler Oder Sie streichen den Zaun selber. Das sind die zwei Möglichkeiten, die einem einfallen. Wenn Sie Mark Twain heißen und eine Figur erfinden, Tom Sawyer, dann wissen Sie, der streicht den Zaun ganz anders. Ihm gelingt es, eine Strafarbeit, wenn Sie sich so erinnern, Samstagnachmittag, Strafarbeit, Zaunstreichen, gelingt es ihm, mit Hilfe seiner Freundin und Freunde und einer quasi intelligenten Organisation, jeder darf mal so ein bisschen streichen, er baut auf der Neugier der Leute und im Ausprobieren, und schließlich hat er den Zaun gestrichen, er hat eine Samstagnachmittag-Party quasi organisiert. Er hat sogar seinen Kumpels noch was abgenommen, den Angelhaken und so. Die mussten sogar dafür bezahlen, dass sie da streichen durften. So, was lernen wir aus dem Beispiel? Wir lernen, dass es lohnt, ein bisschen über die konventionellen Lösungen hinauszudenken. Es wird immer viel von Rule-Breaking gesprochen. Ich wäre da ein bisschen weniger anspruchsvoll, also das... Es reicht ja schon, wenn wir ein Stück weit über die konventionellen Angebote, über die konventionellen Lösungsstrategien hinauszudenken. Tom Sawyer ist eines, aber Sie merken auch gleich, wenn ich Sie einladen würde, meinen Zaun zu streichen, würde das bei Ihnen keine Begeisterung auslösen. Es kommt schon sehr auf das Umfeld an, es kommt, dass der Tom Sawyer hat, es kommt sehr auf seine Person an, offenbar hat er das geschafft, die zu begeistern und so. Und natürlich erinnern wir uns, es ist eigentlich eine Romanfigur, aber sie ist so praktisch gezeichnet, dass wir sagen, das müsste eigentlich möglich sein, dass man mit mehr Raffinesse, mit mehr Verstand aus den Situationen, aus den Möglichkeiten, die man hat, etwas herausholt. Das ist eigentlich das Anliegen aus Ihren Ideen, das sind ja meistens Anfangsideen, ich möchte das und das machen, ich möchte Tee, ist ein schönes Produkt und viel zu teuer, da möchte ich was machen, dass man sehr viel mehr herausholen kann, wenn man eine Weile an so einer Idee arbeitet, statt gleich loszulegen. Das ist das vom Einfall, ich nenne das Einfall, das Wort Idee ist ein bisschen vieldeutig. Ich nenne es von dem ersten Einfall, der oft sehr schön klingt, zu einem ausgereiften Konzept, zum Beispiel auch mit mehreren Beinen. Das ist anspruchsvoll, das dauert eine Weile, das kommt nicht über Nacht. Die meisten unternehmerischen Ideen sind überhaupt nicht Einfälle, sondern sehr lange durchdachte Konzepte. Zum Schluss scheint es wieder einfach. Leute sagen, da fällt Ihnen nur eine Sorte Tee und die in Großpackungen, da hätte man eigentlich ein bisschen mehr erwartet von dem Hochschullehrer. Das klingt ja sehr simpel. Es klingt simpel, aber es ist das Ende eines sehr langen Prozesses, wo man anfängt von Teeläden, Sortenvielfalt, Innovation im Teehandel, noch ein Yogi-Tee, noch ein Weihnachtstee, noch ein Traum der Südsee-Tee, dazu zu kommen, zu sagen, was ist eigentlich die Funktion? Was ist die Funktion von Teehandel, vom Plantagentor, den Tee zu bringen zum Kunden? Alles andere ist Konvention. Wie kann ich das modern machen? Und dann kommt zum Schluss eine sehr einfach klingende Lösung raus, die am Anfang natürlich jeder für verrückt erklärt, meine eigenen Studenten inbegriffen. Aber zum Schluss, wenn es erfolgreich ist, sagen alle, na, ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist nicht so einfach, sondern sie brauchen lange, bis sie wieder zu einer einfachen Lösung kommen. Leonardo da Vinci hat gesagt, in der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Das ist ein kluger Satz. Auch etwas, was sich erst so allmählich herumspricht und was Ihnen beim Social Entrepreneurship natürlich selbstverständlich ist, was aber sich auch bei anderen herumspricht, ist, man ist gut beraten, wenn man sich ein Anliegen zur Aufgabe nimmt und nicht irgendwas verhökert und irgendetwas macht, sondern sagt, ich setze mich für ein Anliegen ein. Das hat eine Reihe von Vorteilen. Man erzielt mehr Aufmerksamkeit, es ist mehr motivierend für einen selber, auch für die Mitarbeiter. Es spricht natürlich auch Kunden eher an, als wenn man das Gefühl hat, na, der versucht halt irgendwas für sich zusammenzuraffen. Und der Guy Kawasaki, einer der Apple-Gründer, hat gesagt, it took me 20 years to come to this conclusion. Das ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt für auch ganz normales Entrepreneurship. Go for a cause, make meaning. Also nicht einfach nur gucken, was gibt es denn im Markt für Opportunities. Und Sie wissen, wer sich ein bisschen mit Entrepreneurship beschäftigt hat, der Standardausgang ist immer, im Englischen heißt es Opportunity Recognition. Wo gibt es eine Opportunity? Mir hat das nie sehr eingeleuchtet. Opportunity ist wie beim Jahrmarkt, wenn in der Schießbude, wenn so eine Figur vorbeiläuft und Sie müssen versuchen zu treffen, bevor sie weg ist. Ist das nachhaltig? Ist das eine gute Idee? Oder ist das gerade mal so ein Fenster, das vielleicht auch schnell weg ist? Bis Sie gegründet haben, ist das Fenster, Window of Opportunity auch weg. Also das ist eine gute Voraussetzung. Auch da sehen wir wieder, Entrepreneurship und Social Entrepreneurship liegen relativ nahe zusammen, jedenfalls in einer Reihe von Gebieten. Wie es nicht sein sollte, fangen wir vielleicht damit an, wie es nicht sein sollte, aber häufig ist, dass man sagt, jetzt habe ich eine Idee, jetzt muss ich mich in die Betriebswirtschaftslehre einarbeiten. Ich bin Künstler oder ich bin sozial engagiert, da fehlt es nicht daran, aber Gottes Willen, Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanz, Rechnungen schreiben, alles das, da muss ich mich jetzt einarbeiten. Warne ich dringend davor. Warum? Weil sie den Kopf nicht mehr frei haben. Heute sind diese Dinge so kompliziert. Eine GmbH-Buchhaltung verlangt 3 Jahre Ausbildung. Selbst eine Umsatzsteuervoranmeldung, die eigentlich für einen Steuerberater wirklich Routine ist, ist für sie ein ganz schöner Intelligenztest. Nicht, weil es wirklich um Intelligenz geht, sondern weil es einfach ein kompliziertes Formular ist und komplizierte Denke ist, die dahinter steht. Also ich warne davor, in die Betriebswirtschaftslehre einzugehen. Was Sie stattdessen haben sollten, ist unternehmerisches Denken. Aber das kommt in der Betriebswirtschaftslehre gar nicht vor. Da werden Sie sagen, kann das nicht sein. Die Figur des Unternehmers kam bis vor kurzem, jetzt holt die Betriebswirtschaftslehre auf, die kam bis vor kurzem gar nicht vor, sondern das Idealbild in der Neoklassik war, der Mensch, der hat so Schwächen und Eigenarten, die stören. Wir haben ja Optimierungsprozesse, wir wissen, wie es geht. Wir sind Experten in Prozesssteuerung, ist die BWL auch. Und da wissen wir, wie es geht. Und der Mensch mit seinen Macken und Neigungen, das ist eigentlich ein Störfaktor. Am besten, wir können es ohne ihn. Und wir haben Formeln, wie es geht. Wir wissen, wie es optimal ist. Und dann kommt es nicht so sehr auf den Menschen an, sondern wir beschreiben den Prozess und der Mensch, so mal gucken, wie er das dann lernt. Und wenn er dann Master of Business Administration hat, kann er es hoffentlich und kann diese Prozesse optimieren. Irgendwann merkte man, das ist vielleicht nicht das, der letzte Schrei. Und jetzt wird wieder dieses unternehmerische Denken, von dem schon Schumpeter gesagt hat, das ist der Motor der Wirtschaft, nicht die Buchhalter. Die braucht man, die sind wichtig und die müssen professionell sein. Aber die Buchhalter sind nicht das Movens der Wirtschaft, sondern diejenigen, die mit neuen Gedanken kommen, einen neuen Schwung reinbrachten und im wirtschaftlichen wie auch in anderen Gebieten, von denen die Impulse ausgingen. Also nicht in die BWL gehen. Ich sage Ihnen noch dazu, dass die BWL entstanden ist, und das ist ja, dann erklärt das ja auch das Fach, das ist entstanden, als die Unternehmen immer größer wurden. 1870 folgende, entstanden riesige Konzerne und so einen Konzern können Sie nicht mit so Daumenregeln leiten. Das können Sie in kleinen Betrieb, den Sie überschauen und so ungefähr wissen, wo es lang gehen müsste. Wenn Sie einen Betrieb haben, Siemens, 276 Geschäftsbereiche, da können Sie nichts mehr mit Daumen machen, da brauchen Sie Management Science. Da ist Betriebswirtschaftslehre wichtig. Da ist Bilanzanalyse wichtig, da sind gehobene Verfahren des Rechnungswesens absolut notwendig. Wenn Sie als Gründer anfangen, ist das Quatsch. Das ist wie wenn Sie mit einer Kanone auf den Grashalm schießen würden. Da sagt die BWL, na, aber für Gründer passt das doch auch. Aber ich bin Ökonom, ich sage das mit voller Überzeugung, auch mit ein bisschen Wissen im Hintergrund. Die BWL ist nicht geschaffen worden für Gründer. Man kann das Argument führen, für Gründer passt sie auch irgendwo, aber es ist ein Schuh, der eigentlich von der Größenordnung her nicht passt. Sie brauchen unternehmerisches Denken und Sie brauchen ein Stück weit sowas wie sparsamen Umgang mit Mitteln. Ich komme noch darauf zurück. Wenn Social Entrepreneurship sozusagen die Unterform des Entrepreneurship ist, dann lädt es natürlich ein, weil Entrepreneurship ein gut untersuchtes Gebiet ist, ja ein Social Entrepreneurship das noch nicht ist, ein bisschen zu sehen, was weiß man denn, was hat man da erfahren aus dem Gebiet, was kann man daraus vielleicht übernehmen für seine eigene Arbeit als Social Entrepreneur. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz, wird nicht der Hauptteil, ich gehe mal ganz kurz durch, was Sie brauchen, was Sie machen sollten, und wo Sie eine Gewissheit haben sollten, bevor wir dran gehen, wie kann man an den Ideen noch mehr herausholen. Also eines ist wichtig, Entrepreneurship und Business Administration sind nicht das Gleiche, sondern sind Gegensätze. Ich kann es Ihnen einfach erklären, das Entrepreneurship geht darum, das Neue in die Welt zu bringen. Und Sie wollen mit Ihren sozialen Ideen etwas Neues bewirken. Das ist Entrepreneurship. Business Administration, wie das Wort Administration verrät, ist die Kunst des Verwaltens, das ist eine Kunst, nicht einfach, wichtig, ich sage nicht, dass es unwichtig ist, kein Missverständnis. Business Administration ist wichtig. Die Frage ist nur, wer macht sie? Sollen Sie es als Gründer tun, auch noch als Social Entrepreneur? Oder sollten Sie nicht von Anfang an professionell Leute haben, die ihnen das abnehmen, vor allem auch damit sie den Kopf frei haben für ihre eigentlichen Aufgaben. Und heute kann man das eher abnehmen als früher. Heute hat es Buchhaltungssoftware oder Sie haben jemanden, das reicht am Anfang schon ein BWL-Student im ersten Semester, der Ihnen das abnimmt und vieles andere mehr. Der Unterschied ist, die einen bringen sozusagen die neuen Ideen, die haben Vision, wo es langgehen müsste, könnte, und die anderen müssen das gut verwalten, Prozesse optimieren. Beides ist wichtig, aber, das können Sie sich selber ausmalen, derjenige, der das Neue denkt und auch, wurde schon öfter gesagt, das Neue umsetzt, das sind ja zwei Sachen, erstmal das Neue denken und dann muss man es auch gegen Widerstände, wie wir alle wissen, umsetzen und da muss es funktionieren. Das ist eine Aufgabe, die ist groß genug. Und dann gibt es eine andere Aufgabe, nämlich das alles korrekt zu verwalten. Keep good records, wichtig. Nur, das Neue zu denken, das ist eher so etwas aus dem kulturell-kreativen Bereich. Das Verwalten ist etwas mehr wie Ordnung halten. Gut Ordnung halten. Und so wissen Sie aus eigener Erfahrung, das ist so, eines ist das Gegenteil vom anderen. Derjenige, der gut Ordnung hält, für den ist natürlich jemand, der ständig mit neuen Sachen kommt, ein Ärgernis. Da ist ein Konflikt angelegt, den Sie kennen müssen. Es ist nicht die Person, ja diese Idioten, die immer nur von der Buchhaltung herkommen oder diese Spinner, die immer nur mit ihren Ideen. Beides brauchen Sie. Es ist ein Konflikt, den Sie aushalten müssen, den Sie austragen müssen. Beides ist notwendig, aber es verträgt sich nicht gut. Und die seltenen Ausnahmen, wo einer beides kann, die sind wirklich Ausnahmen. Also Sie sollten besser von Anfang an arbeitsteilig vorgehen. Unsere ganze Gesellschaft ist längst hocharbeitsteilig. Nur beim Unternehmerischen sagt heute noch die Beratung, ja, aber Sie müssen doch eine Bilanz lesen können, Sie müssen doch das Rechnungswesen verstehen. Wie wollen Sie denn Ihren Buchhalter beurteilen? Ihren Arzt wollen Sie auch beurteilen, Sie studieren nicht Medizin. Oder den Rechtsanwalt müssen Sie auch beurteilen und Sie studieren nicht vorher Jura. Den Buchhalter müssen Sie halt beurteilen, ohne dass Sie Buchhaltung gelernt haben, weil es viel zu viel ist. Ich kann Ihnen das auch zeigen, nur so mal als Eindruck. Das sind Überschriften, Rechnungswesen, Bilanz, Controlling mit Finanzinstitutionen, Legal Problems, Steuern, riesiges, Deutschen sind Weltmeister im Steuerrecht, Arbeitsrecht, Riesengebiet, Unternehmensrecht, Vertragsrecht, kann noch ein paar aufzählen. Allein da sind Sie schon überfordert, können Sie nicht überall einarbeiten. Und da kommen noch ein Haufen anderer Sachen. Managing, Marketing und so weiter. So, das sind Überschriften, da merken Sie schon, das Gebiet der Betriebswirtschaftslehre ist ziemlich umfangreich. Jetzt habe ich mir mal ein bisschen den Spaß gemacht und so Unterüberschriften. Ich bin immer noch bei den Überschriften. Ist alles wichtig. Nichts dabei, was nicht irgendwie für Gründer von Bedeutung wäre. Das sind immer noch die Überschriften. Kommt eine ganze Menge zusammen. Nach konventioneller Gründungsberatung müssen Sie von dem alles so ein bisschen verstehen, damit Sie da so mitreden können. Wird immer mehr. Alles sehr plausible Sachen, die da stehen. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Wenn Sie sich in diese Richtung bewegen, werden Sie überlastet, Sie werden überfordert und schlimmer noch, Sie sind wahrscheinlich dilettant. Da ist ein MBA-Mensch wirklich hochgefordert, wenn er das alles so einigermaßen kann und da hat er ja ein paar Jahre das studiert. Und hat auch eine Neigung dazu, arbeitsteilig vorgehen. Fangen Sie nicht an, sich damit zu beschäftigen. Sagen Sie nicht, meine Idee ist ja okay, aber jetzt muss ich mal so einen Buchhaltungskurs belegen, mal so ein Wochenende lang. Sie kommen in einen Sog, der möglicherweise sehr gefährlich bis vernichtend ist, weil Sie von Ihren eigentlichen Schwerpunkten, die Sie setzen müssen, wegkommen. Ich habe schon gesagt, im Kern, man kann es ein Stück entmystifizieren. Was ist Betriebswirtschaftslehre für Sie als Gründer? Sparsam mit Mitteln umgehen. Das sollten Sie sowieso, wenn Sie ökologisch bewusst sind. Aber dazu brauchen Sie nicht ein Studium machen. Effizient organisieren, gut, am Anfang geht das. Später brauchen Sie da möglicherweise Hilfe. Korrekt verwalten, ja. Und eigentlich das Wichtigste, Sie müssen die ganze BWL, wird Ihnen im Studium beigebracht, ist dazu da, Alarmzeichen zu erkennen. Sie sehen, hoppla, ich laufe in eine Gefahrenzone in der Liquidität, wenn ich jetzt nicht etwas dagegen unternehme und rechtzeitig mir Kredite besorge oder Vorauszahlung von Kunden einhole oder so etwas. Diese Alarmzeichen, die sind in der Tat das Wichtigste. Nur ich sage Ihnen, wenn Sie sich mit beschäftigen, werden Sie so aufgefressen, dass Sie alles andere machen, aber nicht Alarmzeichen erkennen. Sie haben ja schon Probleme des Verwaltens überhaupt. Natürlich ist BWL ein hervorragendes Instrument für Alarmzeichen, aber dann muss man es beherrschen und das tun Sie nicht. Also holen Sie sich lieber jemanden, der Ihnen diese Alarmzeichen gibt, die sind wichtig. Nicht wenige Unternehmen gehen insolvent, ohne dass es notwendig wäre. Ich kenne viele Geschichten von Gründern, die sagen, wir waren auf dem guten Weg, wir waren schon auf dem aufsteigenden Ast. Und wenn wir jetzt noch ein paar Monate Zeit gehabt hätten, hätten wir den Break-Even erreicht, von da ab wir Gewinne gemacht hätten. Und dann kam die Bank und hat gekündigt oder wir mussten Insolvenz anmelden. Also Betriebswirtschaftslehre hat viel mit Common Sense zu tun, jedenfalls auf Ihrer Ebene, nicht bei Siemens. Und es gibt einen Klinikdirektor, der wurde interviewt, in der Zeit war das Interview, der sagte, ich meine Klinikdirektor, also schon ein großer Laden, er sagte, die Hälfte dessen, was ich da in BWL hätte machen sollen, ist mir sowieso unmittelbar plausibel, da brauche ich nicht BWL studieren. Und dann gab es eine andere Hälfte, die war so kompliziert und mathematisch, die habe ich nicht verstanden, aber es geht irgendwie auch ohne. Also da würde ich schon sagen, gefährlich. Eine Klinik zu leiten, gefährlich. Aber wenn Sie anfangen, versuchen Sie es in einfachem Stil und versuchen Sie es möglicherweise wirklich mit einem BWL-Studenten. Noch ein zweites Gebiet schnell abhaken, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Wie kann ich an meiner Idee arbeiten? Gründen Sie mit Komponenten. Holen Sie sich Komponenten. Sie können sich den Entrepreneur, auch den Social Entrepreneur, als Komponisten vorstellen. Was macht der Komponist? Der erfindet die Noten nicht neu, sondern er hat ein Instrumentarium, dessen er sich bedient. Er erfindet auch die Orchesterinstrumente nicht neu, wenn man nicht gerade Heavy Metals oder sowas ist. Aber so im Großen und Ganzen, die meisten Komponisten übernehmen die Noten und sie übernehmen die Orchesterinstrumente, übernehmen auch Orchester. Aber man erwartet von dem Komponisten, dass er was Neues schreibt und nicht von dem anderen abschreibt. Das sage ich deswegen, weil viele Entrepreneurship-Gründungen eigentlich Kopien sind. Noch ein Friseur, noch ein Copyshop, noch eine irgendwas. Das sind häufig Kopien, aber die Kernaufgabe des Entrepreneurs ist ein Stück weit neue Lösung, neues Beitragen. So, er kann sich aber entlasten. Eigenes Büro, um Gottes Willen, machen Sie schon die ersten Fehler. Sie haben wahrscheinlich nicht viel Erfahrung in Personalauswahl, in Gewerbemietvertrag, in die ganzen Ausstattungen anzuschaffen. Machen Sie das lieber nicht. Machen Sie in irgendeinen Büroservice, aber machen Sie es dann später, wenn Sie groß genug sind, wenn es gut läuft, können Sie das reinholen in eigenen Betrieb. Am Anfang würde ich immer von außen professionelle Komponenten holen. Das Gleiche mit dem ganzen Rechnungswesen. Das ist heute manchmal eine Software. Und wenn Sie das nicht wollen, holen Sie sich jemanden, der das professionell macht. Und das Gleiche für Logistik. Irgendwas verpacken, irgendetwas versenden, das ist sogar preiswerter, wenn Sie es von außen machen, wenn Sie es andere machen lassen. Diejenigen, die sagen, ja, ist ja schön und gut, aber ich kann es mir nicht leisten, ich habe das Geld nicht, professionelle Leute zu bezahlen. Denen sage ich einen Satz, wenn Ihnen Professionalität zu teuer ist, probieren Sie es mal mit Unprofessionalität. Da werden Sie sehen, das wird noch sehr viel teurer und vor allem hochgefährlich. Hochgefährlich. Also Ihr Konzept muss so viel hergeben, sage ich, dass Sie sich Professionalität von Anfang an leisten können. Und das ist auch nicht so furchtbar teuer. Sagt man immer, das kann doch nicht sein. Wir haben ein Beispiel, ein großer Teil von Ihnen wird es kennen. Ratio Drink, Apfelsaftkonzentrat machen wir natürlich nicht selber. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Holen wir natürlich. Dann abpacken in so einer Packung. Haben wir die Packung erfunden? Nein, die gibt es längst. Eine sehr gute Verpackung. Löst das Haltbarkeitsproblem, weil kein Sauerstoff rankommt. Füllen wir selber ab? Natürlich nicht. Keimfrei abfüllen. Wüsste ich auch nicht, wie das geht. Lassen wir natürlich machen. Büroservice haben wir in eigenen Gründungen in unseren Reihen. Machen wir natürlich nicht. Die ganze Buchhaltung lassen wir von der Projektwerkstatt machen und bezahlen dafür. Und den Versand machen wir natürlich auch professionell. So, was macht der Raphael Kugel? Der hat den Kopf frei zu überlegen, wie kann man die Sachen verbessern? Sollten wir neue Säfte machen? Soll man nicht auch neue Säfte erfinden? Wie ist das eigentlich mit diesen Nanotechnologien und was da alles kommt? Soll man da versuchen mitzuhalten? Wie ist das einzuschätzen? Was macht Nestle? Wir wollen ja besser sein wie Nestle und so weiter. Also er hat eine ganze Menge zu tun, aber er hat nichts mit der eigentlichen Administration zu tun. Das ist alles in diesem Beispiel, deswegen komme ich immer mit diesem Beispiel, ist tatsächlich zu 100% Komponenten. Und man hat den Kopf frei für die Innovation. So sollte es Ihnen auch gehen. Und normalerweise sind ja die Kleinen immer im Nachteil. Die Kleinen stöhnen und klagen und die Großen haben alle Vorteile auf ihrer Seite. Die haben Forschung und Entwicklung, können sie sich leisten und für jedes kleines Zeug gleich einen obersten Direktor und natürlich viele Verbindungen. Sie sind als Kleiner und haben alle Nachteile auf ihrer Seite. Nicht, wenn sie mit Komponenten gründen. Warum? Sie brauchen fast kein Investment. Das sind ja die Komponenten, sie geben Aufträge, sie müssen nicht eine Apfelsaftkonzentrationsfabrik aufbauen, sie müssen keine Abfüllanlage aufbauen, sie müssen keine Buchhaltung einrichten und auch keinen Versand einrichten. Da sparen sie natürlich viel Kapital, ist ja oft ein Problem, wo kommt das Kapital her? Dann haben sie immer nur Kosten, wenn sie auch Verkäufe haben. Ein bisschen müssen sie vorhalten, ein bisschen Vorrat müssen sie halten, aber im Großen und Ganzen haben sie immer nur Kosten, variable Kosten, das ist ein Riesenvorteil. Sie scheitern nämlich, diese 80% scheitern, weil sie halt erst langsam Kunden kriegen, weil die fixen Kosten da sind und weil die fixen Kosten bedient werden müssen. Zu den fixen Kosten gehört auch die Sekretärin und die Büromiete und die Elektrizität. Andererseits denke ich immer, und deswegen steht diese Figur hier, die werden Sie sich wundern, was da soll. Ein Konzept wird umso besser, je sturmsicherer es ist, das ist klar. Es wird auch nachhaltiger, wenn es auf mehr als einem Bein steht. Und normalerweise so eine Figur, die steht da, sehen Sie schon, sehr auf einem Bein. Sie balanciert, muss ein bisschen den Stoß von außen aushalten. Ihr Konzept sollte auch ins Gleichgewicht zurückkommen. Ich habe das mal bei einem Künstler gesehen, dachte, hoppla, wunderbar. Es sollte wieder ins Gleichgewicht zurückkommen, nicht gleich umfallen. Wenn es zu starr ist, fällt es schnell um. Was passiert, wenn mein Bein, und das passiert oft, sich herausstellt, dass es gar nicht funktioniert in der Praxis, dann fällt Ihr Ding um. 80% aller Entrepreneurship-Versuche scheitern. Und die Zahl ist umstritten, aber ich glaube, die ist fast noch ein bisschen optimistisch. Ich habe keine Zahlen für Social Entrepreneurship, aber nur einfach mal so als kleine Warnung. Das Konzept muss schon gut sein. Was passiert, wenn das Bein nicht funktioniert, abbricht, Konkurrenz, irgendetwas passiert? Was passiert, wenn ich es aufs nächste Bein stelle? Sieht so aus, als fällt es um, es tut es aber nicht. Es hält immer noch das Gleichgewicht, nicht mehr so elegant wie vorher. Aber immerhin. Also es ist gut, wenn Sie ein zweites Bein haben, ein Reservebein. Was passiert, wenn auch das wegbricht? Auch das ist nicht so selten. Dann hat es ein drittes Bein, dann wird es noch schiefer, aber es bleibt immer noch stehen. Und Sie ahnen es schon, das vierte Bein auch, dann wird es wirklich richtig schief. Aber auch das bleibt noch stehen. Also soll ein bisschen sagen, ein Konzept ist mehr als eindimensional. Das wissen Sie, ich wollte es nur noch mal wiederholen. Es ist gut, wenn Sie ein Konzept bauen, zusammendenken, was auf mehr als einem Bein steht. Und es sollten vor allem auch Beine sein, die Stöße aushalten und nicht beim ersten Stoß gleich umfallen. Mein Vortrag, mein Beitrag wird im Wesentlichen sein, dass Sie sich Gedanken machen, welche weiteren Beine Sie brauchen könnten. Und ich werde Ihnen ein paar Beine vorschlagen und Sie müssen natürlich gucken, passt das zu Ihrer Idee oder nicht. Lassen Sie mich am Anfang ein bisschen sagen, ich komme natürlich aus dem Entrepreneurship. Ein Teil von Ihnen wird mich kennen über die T-Kampagne. T-Kampagne kann man streiten, ist das Social Entrepreneurship oder nicht. Ich habe es nicht als Social Entrepreneurship gegründet. Ich wollte ein Modell für Entrepreneurship, aber natürlich eines, was nicht raffgierig alles an sich zieht, sondern ein Stück weit mitdenkt, auch damals schon. Das ist keine so prinzipiell neue Idee, dass man ein Stück weit etwas für die anderen Beteiligten auch tut. Seien es die Erzeuger, seien es die Mitarbeiter, seien es die Kunden und so weiter. Ich bin Lebenszeitbeamter der Hochschullehrer. Ich kann mir natürlich leisten, aus der T-Kampagne nichts für mich an Gewinnen rauszuziehen. Aber das Konzept ist eines, was durchaus, wenn Sie so wollen, profit-oriented ist. Und die Frage ist, was macht man mit den Profits? Ich finde nicht, ich teile die Unterscheidung nicht, die manchmal so gemacht wird, das eine sind so die Bösen, das ist Entrepreneurship, das sind die Profitorientierten und das andere sind die Guten, die machen keinen Profit. Das finde ich eine naive Unterscheidung, die ich nicht teile, die ich auch nicht für hilfreich finde, sondern die Frage ist, Und das ist die Grundidee des Social Entrepreneurship, so wie sie aus den USA zu uns kam. Und Sie wissen, Ashoka, es ist ja doch zum Teil aus den angelsächsischen Ländern beeinflusst. Sie sind da auch viel weiter wie wir. So, da kommt heraus, dass es sich eher so ein bisschen verbindet. Also ich werde das später noch ausführen. Diejenigen, die es für ihr eigenes Unternehmen tun, für ihren eigenen Profit, die sagen, ich will Unternehmer sein, ich will damit auch erfolgreich sein, auch für mich finanziell, die tun gut daran, ein Stück weit auch sich am Social Entrepreneurship zu orientieren, weil niemand sehr gerne gesehen wird oder sympathisch ist und meines Erachtens auch nicht erfolgreich wird, wenn er zu sehr sozusagen nur an die eigene Tasche denkt. Denken Sie an Leute wie Henry Ford, das war ein Besessener, der sein Produkt immer preiswerter gemacht hat, obwohl er gar nicht dazu gezwungen war. Oder denken Sie an Duttweiler in der Schweiz, der Produkte sehr preiswert gemacht hat. Die Kampagne ist dafür auch ein Beispiel und andere. Also gerade die sind erfolgreich geworden. Oder nehmen Sie die alte Brüder, die sehr niedrige Preise haben, jedenfalls im Vergleich zu den anderen, und die doch sehr reich geworden sind. Drittreichste Familie auf diesem Erdball vorübergehend. Also es ist nicht so, dass man das, ich sehe da Berührungspunkte und ich glaube, beide Seiten sind gut beraten, wenn sie ein Stück aufeinander zugehen. Und heute Morgen der Vortrag von dem CEO von Ergo war ja da genau von der anderen Richtung her ganz aufschlussreich. So, also ich orientiere mich ein bisschen an dieser Tradition, wie sie aus den USA kam. Es gibt Entrepreneurship und ein Spezialfall davon ist Social Entrepreneurship. Und beim Social Entrepreneurship geht es nicht so sehr um Gewinne, sondern da geht es um das Social Mission. Und meistens, wissen Sie auch aus Ihren Ideen, kann man das gar nicht so sehr gut messen. Sie können messen einen normalen Gewinn in Euros und in der Bilanz. Aber ein Projekt, das sich mit Diskriminierung beschäftigt und Diskriminierung abbauen will, so wie wollen Sie den Erfolg messen? Das ist eines der Probleme, wo es weit auseinanderfällt, das Entrepreneurship und Social Entrepreneurship. In anderen Bereichen berührt es sich. Ich sehe Entrepreneurship vor allem als ein wichtiges gesellschaftliches Phänomen, nicht nur als ein privates, dass Leute die Chance haben, erfolgreich zu sein, häufig Außenseiter, die Entrepreneurs waren häufig Außenseiter in der Geschichte, aber auch aktuell. Ich treffe immer wieder Entrepreneurs, die nicht mal einen Hauptschulabschluss haben, aber toll irgendetwas aufgebaut haben. Diese Hidden Champions so auf der Schwäbischen Alb, die sind so dieser Typ. Also Bildungssystem und Erfolg im Entrepreneurship sind nicht korreliert, möglicherweise sogar eine interessante gegenteilige Korrelation. Also ich verstehe Entrepreneurship auch gesellschaftlich als einen Beitrag für Problemlösungen. Die Politik allein, die großen Organisationen, die Gewerkschaften, die Kirchen, wen immer es gibt, sind offenbar nicht mehr so sehr in der Lage, der Probleme, die ja stark wachsen, das wissen wir alle, die immer komplexer werden, dieser Probleme Herr zu werden. Und dann ist ein Versuch natürlich, mit anderen Methoden ranzugehen. Und da liegt ein Kern von Social Entrepreneurship, jedenfalls in seiner Entstehungsgeschichte, zu sagen, wir brauchen unternehmerisches Denken, wir brauchen vor allem neue Ideen, wir brauchen ausgefallene Ideen, auf die die anderen nicht kommen, um einen Beitrag zu leisten für diesen Abbau der Problemberge, die sich da vor uns auftürmen. Und da würde ich so eine erste Unterscheidung einführen im Entrepreneurship und meine Neigung geht sozusagen mehr zu einem Entrepreneurship, das sich auch ein Stück weit sozial verhält. Es gibt natürlich viele Initiativen, die immer neue Bedürfnisse herauskitzeln. In manchen Marketinglehrbüchern ist das sogar der Standard. Das finde ich schrecklich, dass das sogar an der Universität einzieht. Stattdessen glaube ich, dieser Erdball hält es nicht aus, dass man aus allen Menschen noch Bedürfnisse herauskitzelt, sondern wir müssen ein Stück bescheidener werden und wir müssen als Obertiere nicht sozusagen diesen ganzen Erdball für uns versuchen einzunehmen und dabei zu ruinieren. Also es braucht dieses Entrepreneurship, das ist der Kern, als Beitrag für Lösungen. Wir brauchen mehr Lösungen. Lassen Sie mich dazu einen Satz sagen. Es gibt ja eine Menge Lösungsideen in der ganzen Diskussion. Nehmen Sie allein Ökologie, gibt es eine Fülle von Lösungsideen. So ein paar einfachere wären den Flugverkehr verbieten. Das hat einen massiven CO2-Effekt, wissen wir gleich, schwer durchzusetzen. Kommen wir wahrscheinlich nicht mit weit. Man könnte andere Ideen machen, und die stoßen vielleicht auf Finanzierungsprobleme. Wenn wir über Nacht versuchen, alles über Solarenergie zu bewältigen, unseren Energiehunger, dann wissen wir, das würde auf die kurze Frist extrem teuer und wäre wahrscheinlich nicht finanzierbar. Worauf ich hinaus will, man muss bei den Problemen ein bisschen gucken, welche sind etwas holzschnittartig und welche sind etwas raffinierter im Sinne von, wie man Öl raffiniert, dass es ein feines Öl wird, das in alle Ritzen geht. Also ein Stück weit elegantere, raffiniertere Lösung. Das Wort raffiniert, doppeldeutig, meine ich nicht in dem Sinne. Also mit mehr Raffinesse, mit mehr Kopf, Kopfschlägkapital. Lassen Sie mich ein einfaches Beispiel sagen. Wenn Sie das Problem haben, einen Zaun zu streichen, dann wird man sagen, ja, ist klar, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie bestellen den Maler oder Sie streichen den Zaun selber. Das sind die zwei Möglichkeiten, die einem einfallen. Wenn Sie Mark Twain heißen und eine Figur erfinden, Tom Sawyer, dann wissen Sie, der streicht den Zaun ganz anders. Ihm gelingt es, eine Strafarbeit, wenn Sie sich so erinnern, Samstagnachmittag, Strafarbeit, Zaun streichen, gelingt es ihm, mit Hilfe seiner Freundin und Freunde und einer quasi intelligenten Organisation, jeder darf mal so ein bisschen streichen, er baut auf der Neugier der Leute und dem Ausprobieren, und schließlich hat er den Zaun gestrichen, er hat eine Samstagnachmittag-Party quasi organisiert, er hat sogar seinen Kumpels noch was abgenommen, den Angelhaken und so, die mussten sogar dafür bezahlen, dass sie da streichen durften. So, was lernen wir aus dem Beispiel? Wir lernen, dass es lohnt, ein bisschen über die konventionellen Lösungen hinauszudenken. Es wird immer viel von Rule-Breaking gesprochen, wäre da ein bisschen weniger anspruchsvoll, also das... Es reicht ja schon, wenn wir ein Stück weit über die konventionellen Angebote, über die konventionellen Lösungsstrategien hinauszudenken. Tom Sawyer ist eines, aber Sie merken auch gleich, wenn ich Sie einladen würde, meinen Zaun zu streichen, würde das bei Ihnen keine Begeisterung auslösen. Es kommt schon sehr auf das Umfeld an, es kommt, dass der Tom Sawyer hat, es kommt sehr auf seine Person an, offenbar hat er das geschafft, die zu begeistern und so. Und natürlich erinnern wir uns, es ist eigentlich eine Romanfigur, aber sie ist so praktisch gezeichnet, dass wir sagen, das müsste eigentlich möglich sein, dass man mit mehr Raffinesse, mit mehr Verstand aus den Situationen, aus den Möglichkeiten, die man hat, etwas herausholt. Das ist eigentlich das Anliegen aus Ihren Ideen, das sind ja meistens Anfangsideen, ich möchte das und das machen, ich möchte Tee, ist ein schönes Produkt und viel zu teuer, da möchte ich was machen, dass man sehr viel mehr herausholen kann, wenn man eine Weile an so einer Idee arbeitet, statt gleich loszulegen. Das ist das vom Einfall, ich nenne das Einfallswort, Idee ist ein bisschen vieldeutig. Ich nenne es von dem ersten Einfall, der oft sehr schön klingt, zu einem ausgereiften Konzept, zum Beispiel auch mit mehreren Beinen. Das ist anspruchsvoll, das dauert eine Weile, das kommt nicht über Nacht. Die meisten unternehmerischen Ideen sind überhaupt nicht Einfälle, sondern sehr lange durchdachte Konzepte. Zum Schluss scheint es wieder einfach. Leute sagen, da fällt Ihnen nur eine Sorte Tee und die in Großpackungen, da hätte man eigentlich ein bisschen mehr erwartet von dem Hochschullehrer. Das klingt ja sehr simpel. Es klingt simpel, aber es ist das Ende eines sehr langen Prozesses, wo man anfängt von Teeläden, Sortenvielfalt, Innovation im Teehandel, noch ein Yogi-Tee, noch ein Weihnachtstee, noch ein Traum der Südsee-Tee, dazu zu kommen, zu sagen, was ist eigentlich die Funktion? Was ist die Funktion von Teehandel, vom Plantagentor, den Tee zu bringen zum Kunden? Alles andere ist Konvention. Wie kann ich das modern machen? Und dann kommt zum Schluss eine sehr einfach klingende Lösung raus, die am Anfang natürlich jeder für verrückt erklärt, meine eigenen Studenten inbegriffen. Aber zum Schluss, wenn es erfolgreich ist, sagen alle, na, ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist nicht so einfach, sondern sie brauchen lange, bis sie wieder zu einer einfachen Lösung kommen. Leonardo da Vinci hat gesagt, in der Einfachheit liegt die höchste Vollendung. Das ist ein kluger Satz. Auch etwas, was sich erst so allmählich herumspricht und was Ihnen beim Social Entrepreneurship natürlich selbstverständlich ist, was aber sich auch bei anderen herumspricht, ist, man ist gut beraten, wenn man sich ein Anliegen zur Aufgabe nimmt und nicht irgendwas verhökert und irgendetwas macht, sondern sagt, ich setze mich für ein Anliegen ein. Das hat eine Reihe von Vorteilen. Man erzielt mehr Aufmerksamkeit, es ist mehr motivierend für einen selber, auch für die Mitarbeiter. Es spricht natürlich auch Kunden eher an, als wenn man das Gefühl hat, na, der versucht halt irgendwas für sich zusammenzuraffen. Und der Guy Kawasaki, einer der Apple-Gründer, hat gesagt, it took me 20 years to come to this conclusion. Das ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt für auch ganz normales Entrepreneurship. Go for a cause, make meaning. Also nicht einfach nur gucken, was gibt es denn im Markt für Opportunities. Und Sie wissen, wer sich ein bisschen mit Entrepreneurship beschäftigt hat, der Standardausgang ist immer, im Englischen heißt es Opportunity Recognition. Wo gibt es eine Opportunity? Mir hat das nie sehr eingeleuchtet. Opportunity ist wie beim Jahrmarkt, wenn so eine, in der Schießbude, wenn so eine Figur vorbeiläuft und Sie müssen versuchen zu treffen, bevor sie weg ist. Ist das nachhaltig? Ist das eine gute Idee? Oder ist das gerade mal so ein Fenster, das vielleicht auch schnell weg ist? Bis Sie gegründet haben, ist das Fenster, Window of Opportunity auch weg. Also das ist eine gute Voraussetzung. Auch da sehen wir wieder, Entrepreneurship und Social Entrepreneurship liegen relativ nahe zusammen, jedenfalls in einer Reihe von Gebieten. Wie es nicht sein sollte, fangen wir vielleicht damit an, wie es nicht sein sollte, aber häufig ist, dass man sagt, jetzt habe ich eine Idee, jetzt muss ich mich in die Betriebswirtschaftslehre einarbeiten. Ich bin Künstler oder ich bin sozial engagiert, da fehlt es nicht daran, aber Gottes Willen, Buchhaltung, Rechnungswesen, Bilanz, Rechnungen schreiben, alles das, da muss ich mich jetzt einarbeiten. Warne ich dringend davor. Warum? Weil Sie den Kopf nicht mehr frei haben. Heute sind diese Dinge so kompliziert. Eine GmbH-Buchhaltung verlangt 3 Jahre Ausbildung. Selbst eine Umsatzsteuervoranmeldung, die eigentlich für einen Steuerberater wirklich Routine ist, ist für Sie ein ganz schöner Intelligenztest. Nicht, weil es wirklich um Intelligenz geht, sondern weil es einfach ein kompliziertes Formular ist und komplizierte Denke ist, die dahinter steht. Also ich warne davor, in die Betriebswirtschaftslehre einzugehen. Was Sie stattdessen haben sollten, ist unternehmerisches Denken. Aber das kommt in der Betriebswirtschaftslehre gar nicht vor. Wenn Sie sagen, kann das nicht sein. Die Figur des Unternehmers kam bis vor kurzem, jetzt holt die Betriebswirtschaftslehre auf, die kam bis vor kurzem gar nicht vor, sondern das Idealbild in der Neoklassik war, der Mensch, der hat so Schwächen und Eigenarten, die stören. Wir haben ja Optimierungsprozesse, wir wissen, wie es geht. Wir sind Experten in Prozesssteuerung, ist die BWL auch. Und da wissen wir, wie es geht und der Mensch mit seinen Macken und Neigungen, das ist eigentlich ein Störfaktor. Am besten, wir können es ohne ihn und wir haben Formeln, wie es geht, wir wissen, wie es optimal ist. Und dann kommt es nicht so sehr auf den Menschen an, sondern wir beschreiben den Prozess und der Mensch, so mal gucken, wie er das dann lernt. Und wenn er dann Master of Business Administration hat, kann er es hoffentlich und kann diese Prozesse optimieren. Irgendwann merkte man, das ist vielleicht nicht der letzte Schrei und jetzt wird wieder dieses unternehmerische Denken, von dem schon Schumpeter gesagt hat, das ist der Motor der Wirtschaft, nicht die Buchhalter. Die braucht man, die sind wichtig und die müssen professionell sein. Aber die Buchhalter sind nicht das Movens der Wirtschaft, sondern diejenigen, die mit neuen Gedanken kommen und neuen Schwung reinbrachten und im wirtschaftlichen wie auch in anderen Gebieten, von denen die Impulse ausgingen. Also nicht in die BWL gehen. Ich sage Ihnen noch dazu, dass die BWL entstanden ist, und das ist ja, dann erklärt das ja auch das Fach, das ist entstanden, als die Unternehmen immer größer wurden. 1870 folgende entstanden riesige Konzerne und so einen Konzern können Sie nicht mit so Daumenregeln leiten. Das können Sie in kleinen Betrieb, den Sie überschauen und so ungefähr wissen, wo es lang gehen müsste. Wenn Sie einen Betrieb haben, Siemens, 276 Geschäftsbereiche, da können Sie nichts mehr mit Daumen machen, da brauchen Sie Management Science. Da ist Betriebswirtschaftslehre wichtig. Da ist Bilanzanalyse wichtig, da sind gehobene Verfahren des Rechnungswesens absolut notwendig. Wenn Sie als Gründer anfangen, ist das Quatsch. Das ist wie wenn Sie mit einer Kanone auf den Grashalm schießen würden. Da sagt die BWL, na aber für Gründer passt das doch auch. Aber ich bin Ökonom, ich sage das mit voller Überzeugung, auch mit ein bisschen Wissen im Hintergrund. Die BWL ist nicht geschaffen worden für Gründer. Man kann das Argument führen, für Gründer passt sie auch irgendwo, aber es ist ein Schuh, der eigentlich von der Größenordnung her nicht passt. Sie brauchen unternehmerisches Denken und Sie brauchen ein Stück weit sowas wie sparsamen Umgang mit Mitteln. Ich komme noch darauf zurück. Wenn Social Entrepreneurship sozusagen die Unterform des Entrepreneurship ist, dann lädt es natürlich ein, weil Entrepreneurship ein gut untersuchtes Gebiet ist, während Social Entrepreneurship das noch nicht ist, ein bisschen zu sehen, was weiß man denn, was hat man da erfahren aus dem Gebiet, was kann man daraus vielleicht übernehmen für seine eigene Arbeit als Social Entrepreneur. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz, wird nicht der Hauptteil, ich gehe mal ganz kurz durch, was Sie brauchen, was sie machen sollten und wo sie eine Gewissheit haben sollten, bevor wir dran gehen, wie kann man an den Ideen noch mehr herausholen. Also eines ist wichtig, Entrepreneurship und Business Administration sind nicht das Gleiche, sondern sind Gegensätze. Ich kann es Ihnen einfach erklären. Das Entrepreneurship geht darum, das Neue in die Welt zu bringen. Und Sie wollen mit Ihren sozialen Ideen etwas Neues bewirken. Das ist Entrepreneurship. Business Administration, wie das Wort Administration verrät, ist die Kunst des Verwaltens. Das ist eine Kunst, nicht einfach, wichtig. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist, kein Missverständnis. Business Administration ist wichtig. Die Frage ist nur, wer macht sie? Sollen Sie es als Gründer tun, auch noch als Social Entrepreneur? Oder sollten Sie nicht von Anfang an professionell Leute haben, die Ihnen das abnehmen, vor allem auch damit Sie den Kopf frei haben für Ihre eigentlichen Aufgaben. Und heute kann man das eher abnehmen als früher. Heute hat es Buchhaltungssoftware oder Sie haben jemanden, das reicht am Anfang schon, ein BWL-Student im ersten Semester, der Ihnen das abnimmt und vieles andere mehr. Der Unterschied ist, die einen bringen sozusagen die neuen Ideen, die haben Vision, wo es lang gehen müsste, könnte, und die anderen müssen das gut verwalten, Prozesse optimieren. Beides ist wichtig, aber, das können Sie sich selber ausmalen, derjenige, der das Neue denkt und auch, wurde schon öfter gesagt, das Neue umsetzt, das sind ja zwei Sachen, erstmal das Neue denken und dann muss man es auch gegen Widerstände, wie wir alle wissen, umsetzen und da muss es funktionieren. Das ist eine Aufgabe, die ist groß genug. Und dann gibt es eine andere Aufgabe, nämlich das alles korrekt zu verwalten. Keep good records, wichtig. Nur, das Neue zu denken, das ist eher so etwas aus dem kulturell-kreativen Bereich. Das Verwalten ist etwas mehr wie Ordnung halten. Gut Ordnung halten. Und wissen Sie aus eigener Erfahrung, das ist so, eines ist das Gegenteil vom anderen. Derjenige, der gut Ordnung hält, für den ist natürlich jemand, der ständig mit neuen Sachen kommt, ein Ärgernis. Da ist ein Konflikt angelegt, den Sie kennen müssen. Es ist nicht die Person, ja diese Idioten, die immer nur von der Buchhaltung herkommen oder diese Spinner, die immer nur mit ihren Ideen. Beides brauchen Sie. Es ist ein Konflikt, den Sie aushalten müssen, den Sie austragen müssen. Beides ist notwendig, aber es verträgt sich nicht gut. Und die seltenen Ausnahmen, wo einer beides kann, die sind wirklich Ausnahmen. Also Sie sollten besser von Anfang an arbeitsteilig vorgehen. Unsere ganze Gesellschaft ist längst hocharbeitsteilig. Nur beim Unternehmerischen sagt heute noch die Beratung, ja, aber Sie müssen doch eine Bilanz lesen können, Sie müssen doch das Rechnungswesen verstehen. Wie wollen Sie denn Ihren Buchhalter beurteilen? Ihren Arzt wollen Sie auch beurteilen, Sie studieren nicht Medizin. Oder den Rechtsanwalt müssen Sie auch beurteilen und Sie studieren nicht vorher Jura. Den Buchhalter müssen Sie halt beurteilen, ohne dass Sie Buchhaltung gelernt haben, weil es viel zu viel ist. Ich kann Ihnen das auch zeigen, nur so mal als Eindruck. Das sind Überschriften, Rechnungswesen, Bilanz, Controlling mit Finanzinstitutionen, Legal Problems, Steuern, riesiges, Deutschen sind Weltmeister im Steuerrecht, Arbeitsrecht, Riesengebiet, Unternehmensrecht, Vertragsrecht, kann noch ein paar aufzählen. Allein da sind Sie schon überfordert, können Sie nicht überall einarbeiten. Und da kommen noch ein Haufen anderer Sachen. Managing, Marketing und so weiter. So, das sind Überschriften, da merken Sie schon, das Gebiet der Betriebswirtschaftslehre ist ziemlich umfangreich. Jetzt habe ich mir mal ein bisschen den Spaß gemacht und so Unterüberschriften. Ich bin immer noch bei den Überschriften. Ist alles wichtig. Nichts dabei, was nicht irgendwie für Gründer von Bedeutung wäre. Das sind immer noch die Überschriften. Kommt eine ganze Menge zusammen. Nach konventioneller Gründungsberatung müssen Sie von dem alles so ein bisschen verstehen, damit Sie da so mitreden können. Wird immer mehr. Alles sehr plausible Sachen, die da stehen. Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Wenn Sie sich in diese Richtung bewegen, werden Sie überlastet, Sie werden überfordert und schlimmer noch, Sie sind wahrscheinlich dilettant. Da ist ein MBA-Mensch wirklich hoch gefordert, wenn er das alles so einigermaßen kann. Und da hat er ja ein paar Jahre das studiert. Und hat auch eine Neigung dazu, arbeitsteilig vorgehen. Fangen Sie nicht an, sich damit zu beschäftigen. Sagen Sie nicht, meine Idee ist ja okay, aber jetzt muss ich mal so einen Buchhaltungskurs belegen, mal so ein Wochenende lang. Sie kommen in einen Sog, der möglicherweise sehr gefährlich bis vernichtend ist, weil Sie von Ihren eigentlichen Schwerpunkten, die Sie setzen müssen, wegkommen. Ich habe schon gesagt, im Kern, man kann es ein Stück entmystifizieren. Was ist Betriebswirtschaftslehre für Sie als Gründer? Sparsam mit Mitteln umgehen. Das sollten Sie sowieso, wenn Sie ökologisch bewusst sind. Aber dazu brauchen Sie nicht ein Studium machen. Effizient organisieren, gut, am Anfang geht das. Später brauchen Sie da möglicherweise Hilfe. Korrekt verwalten, ja. Und eigentlich das Wichtigste, Sie müssen, die ganze BWL wird Ihnen im Studium beigebracht, ist dazu da, Alarmzeichen zu erkennen. Zu sehen, hoppla, ich laufe in eine Gefahrenzone in der Liquidität, wenn ich jetzt nicht etwas dagegen unternehme und rechtzeitig mir Kredite besorge oder Vorauszahlungen von Kunden einhole oder so etwas. Diese Alarmzeichen, die sind in der Tat das Wichtigste. Nur ich sage Ihnen, wenn Sie sich mit beschäftigen, werden Sie so aufgefressen, dass Sie alles andere machen, aber nicht Alarmzeichen erkennen. Sie haben ja schon Probleme des Verwaltens überhaupt. Natürlich ist BWL ein hervorragendes Instrument für Alarmzeichen, aber dann muss man es beherrschen und das tun Sie nicht. Also holen Sie sich lieber jemanden, der Ihnen diese Alarmzeichen gibt, die sind wichtig. Nicht wenige Unternehmen gehen insolvent, ohne dass es notwendig wäre. Ich kenne viele Geschichten von Gründern, die sagen, wir waren auf dem guten Weg, wir waren schon auf dem aufsteigenden Ast. Und wenn wir jetzt noch ein paar Monate Zeit gehabt hätten, hätten wir den Break-Even erreicht, von da ab wir Gewinne gemacht hätten. Und dann kam die Bank und hat gekündigt oder wir mussten Insolvenz anmelden. Also Betriebswirtschaftslehre hat viel mit Common Sense zu tun, jedenfalls auf Ihrer Ebene, nicht bei Siemens. Und es gibt einen Klinikdirektor, der wurde interviewt, in der Zeit war das Interview, der sagte, ich meine Klinikdirektor, also schon ein großer Laden, da sagte, die Hälfte dessen, was ich da in BWL hätte machen sollen, ist mir sowieso unmittelbar plausibel, da brauche ich nicht BWL studieren. Und dann gab es eine andere Hälfte, die war so kompliziert und mathematisch, die habe ich nicht verstanden, aber es geht irgendwie auch ohne. Also, da würde ich schon sagen, gefährlich. Eine Klinik zu leiten, gefährlich. Aber wenn Sie anfangen, versuchen Sie es in einfachem Stil und versuchen Sie es möglicherweise wirklich mit einem BWL-Studenten. Noch ein zweites Gebiet schnell abhaken, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Wie kann ich an meiner Idee arbeiten? Gründen Sie mit Komponenten. Holen Sie sich Komponenten. Sie können sich den Entrepreneur, auch den Social Entrepreneur, als Komponisten vorstellen. Was macht der Komponist? Der erfindet die Noten nicht neu, sondern er hat ein Instrumentarium, dessen er sich bedient. Er erfindet auch die Orchesterinstrumente nicht neu, wenn man nicht gerade Heavy Metals oder sowas ist. Aber so im Großen und Ganzen, die meisten Komponisten übernehmen die Noten und sie übernehmen die Orchesterinstrumente, übernehmen auch Orchester. Aber man erwartet von dem Komponisten, dass er was Neues schreibt und nicht von dem anderen abschreibt. Das sage ich deswegen, weil viele Entrepreneurship-Gründungen eigentlich Kopien sind. Noch ein Friseur, noch ein Copyshop, noch eine irgendwas. Das sind häufig Kopien, aber die Kernaufgabe des Entrepreneurs ist ein Stück weit neue Lösung, neues Beitragen. So, er kann sich aber entlasten. Eigenes Büro, um Gottes Willen, machen Sie schon die ersten Fehler. Sie haben wahrscheinlich nicht viel Erfahrung in Personalauswahl, in Gewerbemietvertrag, in die ganzen Ausstattungen anzuschaffen. Machen Sie das lieber nicht. Machen Sie in irgendeinen Büroservice, aber machen Sie es dann später, wenn Sie groß genug sind, wenn es gut läuft, können Sie das reinholen in eigenen Betrieb. Am Anfang würde ich immer von außen professionelle Komponenten holen. Das Gleiche mit dem ganzen Rechnungswesen. Das ist heute manchmal eine Software. Wenn Sie das nicht wollen, holen Sie sich jemanden, der das professionell macht. Und das Gleiche für Logistik. Irgendwas verpacken, irgendetwas versenden, das ist sogar preiswerter, wenn Sie es von außen machen, wenn Sie es andere machen lassen. Diejenigen, die sagen, ja, ist ja schön und gut, aber ich kann es mir nicht leisten, ich habe das Geld nicht, professionelle Leute zu bezahlen, denen sage ich einen Satz, wenn Ihnen Professionalität zu teuer ist, probieren Sie es mal mit Unprofessionalität. Da werden Sie sehen, das wird noch sehr viel teurer und vor allem hochgefährlich. Hochgefährlich. Also Ihr Konzept muss so viel hergeben, sage ich, dass Sie sich Professionalität von Anfang an leisten können. Und das ist auch nicht so furchtbar teuer. Sagt man immer, das kann doch nicht sein. Wir haben ein Beispiel, ein großer Teil von Ihnen wird es kennen. Ratio Drink, Apfelsaftkonzentrat machen wir natürlich nicht selber. Ich wüsste gar nicht, wie das geht. Holen wir natürlich. Dann abpacken in so einer Packung. Haben wir die Packung erfunden? Nein, die gibt es längst. Eine sehr gute Verpackung. Löst das Haltbarkeitsproblem, weil kein Sauerstoff rankommt. Füllen wir selber ab? Natürlich nicht. Keimfrei abfüllen, wüsste ich auch nicht, wie das geht. Lassen wir natürlich machen. Büroservice, haben wir eine eigene Gründung in unseren Reihen, machen wir natürlich nicht. Die ganze Buchhaltung lassen wir von der Projektwerkstatt machen und bezahlen dafür. Und den Versand machen wir natürlich auch professionell. So, was macht der Raphael Kugel? Der hat den Kopf frei zu überlegen, wie kann man die Sachen verbessern? Sollten wir neue Säfte machen? Soll man nicht auch neue Säfte erfinden? Wie ist das eigentlich mit diesen Nanotechnologien und was da alles kommt? Soll man da versuchen mitzuhalten? Wie ist das einzuschätzen? Was macht Nestle? Wir wollen ja besser sein wie Nestle und so weiter. Also er hat eine ganze Menge zu tun, aber er hat nichts mit der eigentlichen Administration zu tun. Das ist alles in diesem Beispiel, deswegen komme ich immer mit diesem Beispiel, ist tatsächlich zu 100% Komponenten. Und man hat den Kopf frei für die Innovation. So sollte es Ihnen auch gehen. Und normalerweise sind ja die Kleinen immer im Nachteil. Die Kleinen stöhnen und klagen und die Großen haben alle Vorteile auf ihrer Seite. Die haben Forschung und Entwicklung, können sie sich leisten und für jedes kleines Zeug gleich einen obersten Direktor und natürlich viele Verbindungen. Sie sind als Kleiner und haben alle Nachteile auf ihrer Seite. Nicht, wenn sie mit Komponenten gründen. Warum? Sie brauchen fast kein Investment. Das sind ja die Komponenten. Sie geben Aufträge. Sie müssen nicht eine Apfelsaftkonzentrationsfabrik aufbauen. Sie müssen keine Abfüllanlage aufbauen. Sie müssen keine Buchhaltung einrichten und auch keinen Versand einrichten. Da sparen Sie natürlich viel Kapital. Ist ja oft ein Problem. Wo kommt das Kapital her? Dann haben Sie immer nur Kosten, wenn Sie auch Verkäufe haben. Ein bisschen müssen Sie vorhalten. Ein bisschen Vorrat müssen Sie halten. Aber im Großen und Ganzen haben Sie immer nur Kosten, variable Kosten. Das ist ein Riesenvorteil. Sie scheitern nämlich, diese 80% scheitern, weil sie halt erst langsam Kunden kriegen, weil die fixen Kosten da sind und weil die fixen Kosten bedient werden müssen. Zu den fixen Kosten gehört auch die Sekretärin und die Büromiete und die Elektrizität.